Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Jörg Wagner, RBB Medienmagazin. 1924, glaube ich, gab es ja diesen Spruch vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Wird man sowas hier auch irgendwie dokumentiert bekommen, diese Entwicklung? Also gibt es alte Geräte, gibt es Erinnerungen an diese Zeit? Lassen Sie Herr Albert Einstein nochmal sagen, die Techniker sind es ja, die wahre Demokratie erst möglich machen. Gibt es irgendwie so ein kleines Feeling, 90 Jahre Funkausstellung?
Ein Slogan, den wir samstagsabends auch manchmal hören, noch in Ihrer Sendung, ne?
Ja, wir freuen uns sehr, dass es bei Ihnen so gut ankommt, 90 Jahre. Wir haben das gar nicht so groß aufgehängt, wie Sie gemerkt haben in der Kommunikation bisher und werden es auch nicht absolut in den Mittelpunkt stellen. Wir haben die 50. IFA sehr groß gefeiert. Wir freuen uns auf die 100. auf 100 Jahre IFA in 10 Jahren. Die 90 Jahre sind ein schöner Moment, um mal einen Rückblick zu machen, sind ein schöner Moment, um auch das ein oder andere mal neu einzuordnen, mal nachzudenken wieder. Aber das zelebrieren wir nicht als den Event, den wir jetzt mit einer großen Torte begehen müssen.
Der IFA-Direktor Jens Heidecker vorgestern im neuen City Cube, einer neuen großen Ausstellungshalle auf dem Messegelände am Berliner Funkturm. Wenn Sie Twitter-Medienmagazin folgen, dann sehen Sie auch eine kleine Abbildung dazu und einen Link dorthin, falls Sie das interessiert. Das ist 90 Jahre her tatsächlich, seitdem die erste Funkausstellung veranstaltet wurde, 2014, also 90 Jahre im Visier. Allerdings nicht, haben wir gerade gehört, so ständig präsent. Was ist denn präsent? Gegenwärtiges und Zukünftiges? Dazu gleich der IFA-Direktor im Gespräch. Außerdem müssen wir Sie noch ein bisschen nach der dreiwöchigen Sommerpause updaten auf das, was bei den drei führenden politischen Zeitschriften los ist. Also Stern, Spiegel und Fokus, da grummelt's im Hintergrund. Dazu begrüße ich gleich vom ZAP-Medienmagazin des Norddeutschen Rundfunks Steffen Grimberg. Und natürlich, Sie ahnen es schon, das Ganze nicht nur auf UKW, Astra im Web und DAB+, sondern
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin und nächste Woche am 5. September beginnt sie, die IFA. 90 Jahre IFA schwingt ein bisschen mit, aber hören Sie selbst Jens Heidecker, den IFA-Direktor im Interview.
"90 Jahre internationale Funkausstellung, haben wir gerade gehört, ist überall in den Hallen zu spüren. Natürlich auch, weil der Funkturm davon kündet, dass hier ein traditionsreicher Standort ist. Aber man konzentriert sich auf die Gegenwart und Zukunft, Herr Heidecker. Was können Sie denn tatsächlich empfehlen im Verhältnis zu dem, was in den letzten Jahren ja schon angeschoben wurde? Also ich sage als Stichwort 4K und Curve TV, aber es gibt ja sicherlich mehr, wo man vielleicht hingucken sollte und was noch nicht so auffällig beworben wird."
"Na gut, man muss schon ein bisschen auf sich selber achten und nicht in die Falle laufen, dass man denkt, mit 4K und Curve TV wäre schon wieder das Thema durch, weil das beginnt jetzt erst gerade wirklich im Markt. Die neuen 4K-Geräte, die neuen Curve TV-Geräte, die ich schon sehen durfte, zeigen eine deutliche Verbesserung in der Bildqualität, in der Intensität, natürlich auch in der Größe. Und das ist auf jeden Fall einen Blick wert. Was wir im Moment in diesem Jahr erwarten, ist nicht unbedingt der große Durchbruch einer völlig neuen Produktkategorie, sondern viele, viele Innovationen in fast allen den Produktkategorien, die ich kenne. Wichtiger wären zum Beispiel in diesem Jahr Soundlösungen für das Wohnzimmer, für den Fernseher, weil viele dieser großen Fernseher, sagen wir mal vorsichtig, noch nicht ganz den Ton bringen, den sie in der Qualität und im Preis dann versprechen. Das heißt, mit Soundbars gibt es Lösungen, die nicht das ganze Wohnzimmer mit Lautsprechern vollstellen, aber Effekte erzeugen im Sound, als hätten sie die hochleistungsfähigsten Lautsprecher im Wohnzimmer. Da gibt es enorme Verbesserungen, insbesondere aber auch, wie man digitale Musikformate in bessere Hörqualitäten bringen kann, was ja unter den Fachleuten schon als kleines Problem öfters mal angesehen wird. Mhm. Wir sehen im Elektrohausgerätebereich, der mittlerweile auch traditionell schon zur IFA gehört, sehr stark neue Lösungen Richtung nicht nur Energieeffizienz, sondern über Vernetzung auch gerade Richtung Gesundheit. Das begann mit den Elektrohausgeräten im Kleingerätebereich vor einigen Jahren, als man hier aus einem doch eher nicht unbedingt designorientierten, aus einem eher nutzenorientierten Produkt ein Lifestyle-Produkt machte, das viel näher an die Konsumenten ranging in Funktionalität, aber eben auch im Design, in Handhabung und im Nutzen. Das begann vor einigen Jahren mit ersten Gesundheitsgeräten. Jetzt mit der Vernetzung, mit den sogenannten Wearables, kommen verschiedene Spieler aus ganz verschiedenen Industrien zusammen in diesem neuen Produkt. Große IT-Konzerne, große Internetkonzerne, große Gerätehersteller aus Asien und eben aber auch viele Kleingerätehersteller, die sehr innovativ diese Produkte hier verbinden, sodass man eben nicht nur auf die Großkonzerne setzen muss, sondern gern mal zum Beispiel bei Elektrokleingeräten die Hallen geht, weil da findet man vernetzbare Produkte, die einem richtig Spaß bringen können.
Letztes Jahr deutete es sich so ein bisschen an durch die Enthüllung von Edward Snowden, dass Vernetzung des Hauses möglicherweise auch in einer anderen Sicht interessant wird, nämlich im Sicherheitsbereich, aber auch ganz normal, wenn Geheimdienste nicht die Finger im Spiel haben. Wie kriege ich zum Beispiel hin, dass meine Herdplatte nicht von selbst angeht? Wie ist sie kontrollierbar? Hat sich das weiterentwickelt, dieses Sicherheitsdenken gerade bei der Vernetzung?
Ja, das ist ein wesentliches Thema für die Vernetzung, gerade für die Vernetzungskonsortien in Deutschland, die natürlich schon allein unseren gesetzlichen Bestimmungen unterliegen und Datenschutz und eine Sicherheit der Daten in Summe erstmal garantieren müssen. Ich glaube, wir laufen auch bei Vernetzung etwas in eine andere Falle, dass Vernetzung, wir denken, dass Geräte vernetzt werden, wie zum Beispiel Sicherheitsfunktionen im Haushalt, Elektroküchengeräte, die Sie gerade ansprachen. Ich glaube, die Vernetzung geht eigentlich weiter und wir sind schon viel weiter in der Vernetzung, als wir denken. Zum Beispiel, wie einfach es mittlerweile ist, von seinem Handy Fotos auf dem Fernseher hochzuladen. Wie selbstverständlich es ist, dass wir auf unsere Musikbibliotheken mit vielen Geräten Zugriff haben. Das ist Vernetzung, die schon gelebt wird, wo man schauen muss, wie wir das im Datenraum sauber aufbereitet. Ganz großes Thema. Ist allerdings nicht nur ein Thema der Industrie. Wir sind hier als IFA global aufgestellt. Das heißt, man schaut auch, wie die Konsumenten in anderen Märkten sich da auch in ihren Wünschen aufstellen. Und da muss man feststellen, da sind wir Deutschen sehr viel sensibler im Umgang mit Daten als viele andere Nationen, sodass man hier eben an der Stelle sicherlich die Produkte für den Weltmarkt sieht und wir als Deutsche ein, zwei Fragen mehr uns stellen. Wir gehen auf das Thema Vernetzung aber intensiv zum Beispiel im Kongressprogramm ein. Wir haben viele, viele Foren, die sich genau mit dem Thema Sicherheit in Netzwerken beschäftigen. Und gerade für die Großkonzerne, die Elektrohausgerätekonzerne, ist die Sicherheit des Konsumenten sowieso eines der Top-Themen seit vielen Jahren. Das fängt ja mit der Waschmaschine an und wer da reinkriechen kann.
Jetzt mal aus der Sicht des normalen Besuchers gedacht, gibt es da Veränderungen im Ablauf? Also zum Beispiel, muss man sich rechtzeitig um Karten im Vorverkauf bemühen oder kann man noch an der Tageskasse auf Einlass hoffen? Wie ist das diesmal organisiert aus Ihrer Sicht, weil ja die Ausstellungsfläche ja auch größer geworden ist?
Also es gibt Veränderungen auf dem Messegelände. Sie werden viele Aussteller nicht mehr an der Stelle finden, wo sie in der Vergangenheit sich befanden, weil wir natürlich mit dem neuen CityCube endlich eine neue Ausstellungshalle haben und damit viele Wünsche von Ausstellern befriedigen konnten, nach mehr Platz oder überhaupt neue Aussteller auf die Messe bringen konnten. Das heißt, wir empfehlen da wirklich, sich in den Medien, Tageszeitung, Internet gern unter ifa-berlin.de zu informieren. Wir haben auch bestimmte weitere Informationen, die wir über Zeitungen, über unsere Partner natürlich vertreiben. Karten wird man jeden Tag an den Kassen bekommen. Wir empfehlen natürlich, den Vorverkauf zu nutzen, weil wir da verschiedene Karten zu wesentlich günstigeren Preisen anbieten. Wir haben ein sehr neues Ticket eingeführt, wo wir ein Stück weit darauf eingehen, dass oftmals in Familien oder im Freundeskreis ein, zwei Vorreiter bei Technik sind, die sich auskennen und die dann die Empfehlungen aussprechen, dann sagen wir machen es denen mal sehr einfach und sagen, geh auf die IFA und nimm die beiden mit, denen du etwas erklären möchtest. Das ist die 3-für-2-Karte. Im Vorverkauf kostet eine Karte für die IFA 12 Euro. Für 3 mit dieser Karte kostet sie nur 25 Euro, also nochmal deutlich reduziert. Während wer nicht im Vorverkauf erwirbt, an der Tageskasse zum Beispiel dann 17 Euro zahlt.
Sie machen auch spezielle Führungen für Hörgeschädigte, für Sehgeschädigte und auch für die Gruppe 60+, aber die dann doch vielleicht ein bisschen mehr Orientierung brauchen als diejenigen, die um 20 sind. Was können Sie dazu sagen? Wie muss man das anstellen, dass man bei Ihnen eine Führung bekommt?
Na, die Führungen kommen ja ursprünglich mal sogar aus Schülerführung. Also das hat nichts mit dem Alter zu tun, im Gegenteil. Wir haben extra für Schülerführung aufgelegt, wo Sie mal auch andere Dinge sehen als die offensichtlichen, wenn man durch so eine Messe geht. Und haben festgestellt, dass es viele andere Gruppen gibt, die auch spezielle Bedürfnisse haben. Sie haben es angesprochen, die Hörgeschädigten und die Sehgeschädigten, für die wir hier Führung anbieten, wo wir auf sie speziell zugeschnittene Produkte in einen vernünftigen Rundgang bringen, sodass man eben auch nicht die ganze Messe wild abläuft, sondern wirklich da sehr effizient in einer gewissen Zeit da Produkte kennenlernen kann. Genauso ist es dann für die, wie Sie sagen, die ältere Generation. Wir tun uns da auch mit dem Namen immer etwas schwer, weil so alt ist er 60+ gar nicht mehr gefühlt.
Eben, und die sind auch ziemlich fit mit Laptops und anderen Equipment.
Sie sind extrem fit, und was wir festgestellt haben, wir haben, als wir das erste Mal diese Führung angeboten haben, waren sie wieder blitz ausgebucht. Das heißt, wir empfehlen da wirklich, sich bereits anzumelden. Das kann man auf der Homepage der IFA. Und dann sieht man auch, zu welchen Zeiten die Führungen stattfinden. Aber sie sind da wirklich begrenzt in der Kapazität, damit eben wir dieser Gruppe, den Mitgliedern, den Angehörigen dieser Gruppe dann erklären können, auch in Ruhe, und man in der Messe dann auch die Möglichkeit hat, auch was zu sehen.
Dann gibt es noch die Young IFA, aber dazu gleich mehr nach der nächsten Musik. Erstmal Ihnen vielen Dank, Jens Heidegger.
Die Nica Todorova aus Südbulgarien, lebend in Berlin-Kreuzberg. Als Dena mit Cash Diamond Rings Swimming Pools. Cash Diamond Rings Swimming Pools. Cash is one thing I got in the hood. Diamond Rings, I need them all. I wanna chill with my friends. Hochgeladen bei YouTube, und sie staunt selber über ihren Erfolg. Und er landet bei Radio 1 der Titel. Das kann so gehen, muss aber nicht so gehen. Wie es geht bei der Young IFA, habe ich Ihnen versprochen, läuft jetzt im Interview mit der Young IFA Projektleiterin. Sie stellt sich selbst vor.
Sabine Quandt vom Music Media Park und als Projektleiterin der Young IFA unterwegs.
Young IFA assoziiert ja sofort, dass die IFA nicht nur jung ist, 90 Jahre jung, sondern auch sich an junge Zielgruppen wendet. Was können die denn diesmal erwarten?
Oh, die können eine ganze Menge erwarten. Also wir starten natürlich am Freitag direkt wie gewohnt mit Workshops für Schulklassen im Bereich Games und Gewinnspiele ohne Ende auf der Bühne, Ausfüllen von Gewinnspielpostkarten bis Technikpräsentationen über Mobile Games und dann kommen ganz viele Prominente. Wir haben Nachwuchsbands auf der Bühne, die sich dann vorstellen. Also viel Entertainment, viele Tanzacts. Am Samstag ist dann die 5. offene Berliner Meisterschaft im Cosplay, wird begrüßt und eröffnet vom Botschaftsrat der japanischen Botschaft, die auch die Schirmherrschaft übernommen haben, von Herrn Machida. Wir haben außerdem zu Gast am Samstag eine japanische Zeichnerin, die Pokémon gezeichnet hat und genauso für die Power Rangers, und die den ganzen Tag da bleiben wird, zeichnen wird, signieren wird und anzusprechen ist. Und wie gesagt, die Cosplay-Meisterschaft mit Preisverleihung im Anschluss. Natürlich auch da wieder ganz viel Bühnenshow, und darauf freuen wir uns schon wahnsinnig. Die ersten 100 verkleideten Menschen, die in einem Zeitfenster von 10 bis 12 Uhr dann beim Messeeingang Süd sind, kommen kostenlos auf die IFA.
Ich weiß auch, dass ihr auch mal ein bisschen so das kritische Medienbewusstsein schärfen wollt. Gibt es da auch sowas wie Talkshows, Panels?
Also Talkshows haben wir in dem Sinne dieses Jahr nicht. Natürlich haben wir wieder unsere Young IFA Reporter, die unterwegs sind auf der gesamten IFA und alles, was an Trends und für Jugendliche interessant sein könnte, aufnehmen, filmen werden, Interviews führen werden. Wir haben auch unser Webscene auch in diesem Jahr auch gestaltet, den Blog von den Nachwuchsjournalisten, die bei uns arbeiten. Und wir haben eine Statementbox. Und in der Statementbox können sich dann Jugendliche, aber eben auch ganz viele Prominente, können ihr Statement zum Thema Respekt abgeben. Im Zeichen von diesen ganzen Online-Mobbing-Geschichten war das für uns nochmal ganz wichtig, dass wir darauf aufmerksam machen und vielleicht, dass der eine oder andere auch einen Tipp hat, wie man dagegen vorgehen kann.
Wenn man das im Web sehen will, was ist die beste Adresse, das zu tun?
Also dann sollte man einfach über die Website gehen, musicmediapark.de, da ist dann der Link auf den Blog.
Ja, auch nochmal getwittert, und das poppt dann auch immer automatisch bei Facebook auf vom Medienmagazin. Die, ja, IFA, muss man sagen, Sie haben es eben gehört, ist nicht nur im Hintergrund weiblich, sondern auch im Vordergrund. Das IFA-Maskottchen, nenne ich es mal so, ist wieder weiblich mit roten Haaren, in rotem Dress. In diesem Jahr, da war die Präsentation auf der Pressekonferenz am Donnerstag nicht so üppig, sondern die IFA-Frau stand so ein bisschen im Hintergrund, und ich nutzte die Gelegenheit mal zu einem Fachgespräch.
Wenn Sie sich erstmal ganz kurz vorstellen könnten, wer sind Sie?
Ja, herzlich willkommen, ich bin Miss IFA.
Sind Sie, sagen wir mal, jemand, der schon in dieser Branche der Darstellung von Persönlichkeiten oder von Maskottchen bekannt ist, oder war das eine spontane Idee von Ihnen?
Im privaten Leben außerhalb der IFA arbeite ich als Model und bin auch studiert im Bereich BWL, interessiere mich privat für Technik, sodass das alles etwas ineinander überspielt.
Wie sieht denn so ein Casting aus? Muss man da ich sag mal, nur sehr gut aussehen und vielleicht so ein bisschen in diesen IFA-Look hineinpassen? Oder muss man da auch tatsächlich beweisen können, dass man mit dem Smartphone problemfrei umgehen kann?
Also der Look ist natürlich schon relativ wichtig, dass das alles so zusammenpasst. Dann natürlich auch eine zeitliche Flexibilität, dass die ganzen Termine bewerkstelligt werden können. Eine Flexibilität natürlich auch im Bereich, dass man so auf der Bühne stehen kann, ein paar Anmoderationen leisten kann, ein paar Sprechansagen leisten kann, sich mit den Leuten unterhalten kann, aber eben auch auf Geschäftsführer- oder CEO-Ebene auf einer Augenhöhe Gespräche führen kann zu fachlichen Themen. Also ist schon so ein bisschen aufgeteilt und ein bisschen gut aussehen. Ja, ist nicht von Schaden.
Das kann ich bestätigen für die, die jetzt das Bild online nicht sehen können. Auf jeden Fall. Aber es gehört ja auch mehr dazu. Ich meine, nur Dekoration sein oder Moderation zu machen, das ist zwar Kommunikation, aber gibt es auch so eine Aufgabe für Sie, dass Sie Geschäftspartner so etwas wie in eine wunderbare Atmosphäre der Technikwelt menschlich einführen? Gibt es da so Trainings dafür?
Für mich jetzt selbst als Training? Nein, das nicht. Also ich bin, wie gesagt, erfahren in meinem Beruf und auch im Bereich Technik, sodass ich jetzt da auch gar nicht weiter viel Coachings brauche, weil ich auch mich viel und gerne mit Technik beschäftige. Ganz toll sind natürlich, wenn man dann die Gelegenheit hat, neben den ganzen Shootings, die ich habe, dass man wirklich auch mal ein paar Fachgespräche führen kann. Und gerade die Pressetage sind da ganz gut, weil man oft auch gerade die Pressekonferenzen hat von den diversen Firmen. Und die eröffne ich auch sehr gerne. Also das macht schon Spaß.
Weil Tech sehr männerdominiert ist, fühlen Sie sich da so ein bisschen als Quotenfrau vielleicht so einen kleinen Tick diskriminiert, weil man ja sich gerne mit ihnen schmücken wird, während die Männer dann die Geschäfte abschließen. Ist das nicht noch ein bisschen ungerecht?
Also ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn ich für Fotoshootings oder so etwas dazu gebucht werde. Gott sei Dank, es ist zwar immer noch eine relative Männerdomäne, aber es gibt auch ganz großartige Frauen, die Geschäftsleitung, Marketingleitung übernehmen. Und von daher, also ich bin kein Mäuschen, ich bin eine gestandene Frau, ich habe einen sehr guten Job. Ich stehe mit beiden Beinen fest im Leben und ich scheue mich auch vor keinem Fachgespräch, sodass ich neben meiner Attraktivität auch, ja, wie gesagt, einer fachlichen Kompetenz das was erreichen kann.
Dann machen wir gleich mal ein Fachgespräch. Interessieren Sie sich für 4K und Curve TV?
Curve TV finde ich unglaublich spannend. Ich habe leider eine relativ kleine Wohnung, weil ich eigentlich, glaube ich, 200 Tage im Jahr auf Reisen bin. Das ist eine absolut spannende Sache. Und letztes Jahr hat ja, glaube ich, Samsung einen der größten vorgestellt. Wow, das war wirklich ein Wow-Feeling vor dem Fernseher.
Haben Sie vielleicht noch einen Insider-Tipp, was man sich auf der IFA angucken sollte?
Ich bin sehr interessiert im Moment an den Wearables. Da hatte ich bis jetzt auch nur von ein, zwei Firmen die Möglichkeit, die näher anzuschauen.
Also das, was man so tragen kann an den Klamotten.
Diese Internet-Watches zum Beispiel. Und da bin ich auch mega gespannt, wie sich das noch weiter in den Alltag integrieren lässt und wie das vor allen Dingen Sinn macht. Ich sehe das komplett im Sportbereich, ne, dass man sagt, okay, ich suche mir meine Laufstrecke aus, darüber läuft vielleicht meine Musik und so weiter. Und es kann natürlich auch spannend im medizinischen Bereich sein. Also das finde ich sehr interessant und dann freue ich mich, wenn ich ein paar Termine habe und da noch so ein paar Infos aufsaugen kann.
Haben Sie was jetzt, was man so Technik nennt, versteckt an Ihrer Kleidung? Irgendwie vielleicht so ein Ohrwurm, mit dem Sie navigieren können?
Wäre vielleicht nicht schlecht. Nein, ich habe Gott sei Dank während der IFA eine Live-Assistentin, die mir hilft und sagt, du musst jetzt dahin, du musst dahin. Aber da ich in dem Sinn kein Werbeträger bin für ein Produkt, bin ich techniklos. Nur im roten Dress.
Sehr menschlich. Dankeschön. Toi, toi, toi dann für die IFA.
Ja, danke und ich freue mich auf alle Besucher auf der IFA.
Und zwar vom 5. bis zum 10. September auf dem Messegelände unterm Funkturm in Berlin. Und wenn Sie sich noch ein anderes Datum merken können, dann machen Sie es bitte jetzt, 4. Oktober.
Wenn wir sagen, Jan Thiersen ist einer Ihrer Lieblingsmusiker, dann sagen Sie, hä? Aber wenn wir sagen, die fabelhafte Welt der Amelie, dann sagen Sie, ah. Jan Thiersen, der Mann aus der Bretagne, live in Berlin. Am 4. Oktober im Huxleys. Mehr dazu auf radio1.de. Jan Thiersen, mit Musik zwischen Rock und Romantik, zwischen Pop und Fantasie. Radio 1. Für alle, die die fabelhafte Welt des Jan Thiersen lieben. Und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Diesmal bei der Funkausstellung dabei auch das IFA-Radio, mehr dazu gleich. Sie wissen ja, das IFA-Radio, das Digitale im DAB-Plus-Bereich, gibt es eigentlich erst seit 2013. Es gab vorher schon verschiedene Messeradios im Umfeld der Messe, aber so richtig voll digital 2013 gestartet. Radio 1 hat damals mit der Unterzeile Powered by die ARD und auch die Messe begleitet auf einer speziellen Welle. Ich hatte damals auch die Ehre, vormittags zu moderieren. Das bleibt jetzt alles beim Alten, aber es gibt viel Neues. Aber hören wir nochmal den Chefredakteur des IFA-Radios 2013, Michael Reimann, und anschließend gleich, was er 2014 zu sagen hat.
Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Denkt auch daran, dass die Techniker es sind, die erst wahre Demokratie möglich machen.
Und weil der Ausdruck Startdruck durch ein Mitglied der Regierung gebraucht missverstanden werden könnte, gebe ich jetzt gewissermaßen den Startschuss für das
IFA-Radio. Live vom ARD-Digitalradio-Stand in Halle 2.2.
Wir reden nicht nur über das Digitalradio, sondern wir zeigen den Leuten, die zur Messe kommen, dass Radio eben einfach auch ein tolles Produkt ist und dass es von Menschen gemacht wird, dass es Spaß machen kann und dass fürs Digitalradio natürlich noch ein paar Zusatzfeatures gibt. In diesem Falle haben wir ein interessantes Messeradio, das heißt, wir berichten rund um die IFA. Das ist so ein bisschen der Aufhänger natürlich. Klar, wir zeigen Skurriles, wir zeigen Neues, wir zeigen auch Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt sehen will. Also all solche Sachen. Und zusätzlich können die Besucher bei uns am Stand sich fotografieren lassen und einen dieser Zusatzdienste vom Digitalradio nutzen, nämlich ein Foto machen. Und dann wird das per Slideshow im Digitalradio angezeigt. Das heißt, man macht ein Foto von sich für seine Oma und kann sagen, Oma, schalt mal dein Digitalradio ein, wenn sie schon eins hat. Und dann kannst du uns da sehen. Das ist so ein netter Gag, damit wollen wir zeigen, dass es ganz praktischen Nutzen gibt für diese Funktion.
IFA Radio. Aktuell.
Wups, ein Jahr später. Wir sind demzufolge ein Jahr älter geworden und es ist dieselbe Location, der Funkturm im Hintergrund, unter dem Einstein schon sagte, dass die Techniker es eigentlich seien, die Demokratie es möglich machen. Messe Berlin ist nach wie vor. Es gibt auch, das ist die Kontinuität, das IFA-Radio auch in diesem Jahr wieder. Was ist aber möglicherweise anders?
Oh, es hat einiges sich verändert am IFA-Radio. Zum einen haben wir neue Kolleginnen in der Moderation. Das ist, wir haben ja drei Sendungen pro Tag und in der ersten Sendung, da hören wir ja dich und zusätzlich jetzt Vera Linz, die kennen wir vom Deutschlandradio, sie macht da die Sendung Breitband. Das heißt, ihr macht eine feine Doppelmoderation, da freue ich mich besonders drauf.
Die, auch im Medienmagazin sehr oft zu Gast. Sie hat übrigens die erste Radio 1 Medienmagazin-Sendung mitmoderiert von der IFA 1997 bei Radio 1.
Ja, dann ist es ja nur konsequent, dass sie das jetzt in der Zukunft sozusagen im Radio der Zukunft auch macht. Dann haben wir Anja Görz, die sozusagen den Mittag gestaltet. Und am Nachmittag haben wir den Kollegen Daniel Fiene und Richard Gutjahr, die wir auch aus dem letzten Jahr kennen. Zusätzlich kommt noch der Herr Pähler dazu. Ich darf nur seinen Nachnamen nennen, weil alle nennen ihn nur Herr Pähler. Der wird mit Daniel dann die Woche bestreiten, also von Montag bis Mittwoch. Und dann ist es auch schon wieder vorbei. Das sind so die personellen Änderungen. Aber es hat natürlich auch technisch noch ein paar Sachen dazu gegeben. Wir haben jetzt zwei Webcams im Studio. Man wird also nicht nur eure hübschen Gesichter sehen, was mich natürlich erfreut. Aber auch die Gäste werden jetzt zur Geltung kommen. Wir haben ja doch, ich meine, du erinnerst dich letztes Jahr, ein Aufgebot an Gästen gehabt. Nicht nur Stars, aber so eigentlich so ziemlich jeden, der auf der IFA was zu sagen hatte oder auch glaubte, was zu sagen zu haben, kam bei uns vorbei. Und die wollen wir natürlich auch entsprechend präsentieren. Und der tolle und tollen Neuheiten nicht genug, die Sendung von euch, also von 10 bis 13 Uhr, wird bundesweit zu hören sein. Und zwar im Digitalradio-Mux, im Bundesmux auf Dokumenten und Debatten.
Demzufolge kann ich annehmen, dass das Digitalradio wieder mal durchstartet? Oder ist es nach wie vor immer noch in der Schwebe, ob das Prinzip Digitalradio etwas ist, was man immer wieder neu bewerben muss?
Naja, Radio an sich verändert sich, ne? Also auch das analoge Radio entwickelt sich weiter und das Digitalradio auch. Also ich würde sagen, es startet nicht durch, sondern es ist im Regelbetrieb. Also wir machen Radio und du hast ja selber sogar gesagt, also wir machen eigentlich Radio und die Leute empfangen uns halt auf den verschiedensten Wegen und Digitalradio ist ein Weg davon. Im Grunde zeigen wir ja nur das. Wir zeigen, da sitzen ganz normale Radiomacherinnen und Macher und die machen ein ganz tolles Radioprogramm und das wird auch im Digitalradio zu hören sein.
Und hatte man ja anfangs, als das Digitalradio noch neu war, gesagt, das klingt wie CD, was es technisch nicht wirklich klang, sondern es ist ja datenreduziert. Dann sagte man, aber mit dem Digitalradio kann man Huckepack Informationen übertragen. Das haben wir letztes Jahr gemacht. Allerdings war das mehr so ein Gruß an die nicht vorhandene Oma, weil die kein Digitalradio hört. Aber man konnte als jemand, der zur IFA kam, per Slideshow sozusagen signalisieren, hier bin ich. Was wird denn diesmal übertragen in den Datenströmen des Digitalradios?
Also zum einen natürlich wieder die bekannten Bilder, jetzt auch natürlich die Studiokameras. Ihr könnt selber entscheiden, wenn ich die Technik richtig verstanden habe, könnt ihr selber entscheiden, wir möchten jetzt selber zu sehen sein oder unser Gast soll zu sehen sein. Dann natürlich die Grüße. Ich finde, das ist schon eine nette Aktion, auch wenn die Oma möglicherweise, vielleicht hat sie ja schon ein Digitalradio, das hören kann. Plus, wir haben in der Luft den sogenannten EPG, also den elektronischen Programmführer. Das ist übrigens Standard inzwischen. Alle ARD-Anstalten strahlen den aus. Und dann müssen wir noch mal schauen. Ein bisschen Überraschung ist auch noch dabei. Die Techniker schrauben noch an ein paar Kleinigkeiten, wo ich auch noch nicht genau weiß, was noch dazu kommt.
Letztes Mal haben wir gesagt, wir werfen Radios unter die Hörerinnen und Hörer.
Aber nur im übertragenen Sinne.
Ja. Genau, weil die immer noch doch schon empfindlich sind. Machen wir das diesmal auch? Ich frage mal so völlig naiv.
Völlig selbstlos auch. Ja, wir verlosen Digitalradios, weil ich finde, wenn man schon an einem Stand für Digitalradios wirbt und auch für den Empfang und so weiter, sollte man auch die Leute damit beglücken. Wir haben hochwertige Geräte. Also wirklich hochwertige, das ist nicht einfach nur so für die Messe produzierter Werbemüll, sondern es sind wirklich Geräte aus der Produktion. Ja, verlosen wir täglich mehrfach. Also das lohnt sich, uns zu hören. Es lohnt sich vielleicht auch vorbeizukommen, um mal zu sehen, wie Radio gemacht wird und so ein Ding abzugreifen.
Man findet uns wieder an demselben Standort wie letztes Jahr. Kannst du gleich was zu sagen, in derselben Location, also wir sind beitragsschonend, das Studio ist wiederverwendbar sozusagen, ein klein bisschen modifiziert natürlich. Wo genau stehen wir?
Wir stehen in Halle 2.2, das ist, ich muss jetzt meine Geografiekenntnisse vom Messegelände rausgreifen, das ist, wenn man am Messe-Südeingang reinkommt, praktisch gleich um die Ecke und das ist die ARD-Halle, da finden also noch mehr Veranstaltungen der ARD statt, das ist auch die Fernsehbühne und was du zu dem Studio sagst, da sind wir wirklich beitragsschonend, denn dieses Studio ist so flexibel, dass man, also das kann man zerlegen komplett, es kann auf den LKW geladen werden und wer es mieten möchte, also innerhalb der ARD, kann es auch tun. Es gibt auch schon Anfragen für Produktionen, die das Studio mieten wollen. Also insofern sehr wiederverwendbar, ja.
Gut, dann wünsche ich uns erstmal toi toi toi, so ganz selbstlos natürlich und auch, dass möglichst viele zuhören werden. Unterstützt wieder von Radio 1 und von anderen Kollegen der ARD, vielleicht noch kurz dazu etwas. Deutschlandradio ist dazugekommen, haben wir schon gesagt, aber Südwestrundfunk ist beteiligt, Radio Bremen ist beteiligt und es wird aber ARD-weit getragen.
Genau, also die ARD macht eine sogenannte Umlagefinanzierung, um den ganzen Spaß zu bezahlen. Das heißt also, jede Anstalt tut ihr Teil dazu. Die anderen, die du eben genannt hast, tun personell was dazu und mit sehr viel persönlichem Einsatz wird da auch gearbeitet, denn du weißt es selber, aber vielleicht für die Zuhörer nochmal interessant, so eine Messe ist auch nicht immer nur Spaß. Man ist da halt in diesem Fall 6 Tage in dieser Halle, kriegt kaum was von dem Wetter und von dem Leben draußen mit und der Lärmpegel ist ja auch nicht unerheblich. Also die Leute nehmen schon was auf sich. Ich will jetzt nicht die Mitleidstour machen, denn es macht auch ungeheuer viel Spaß und du hast es auch gemerkt letztes Jahr, ich fand, es hat sich so eine Eigendynamik entwickelt, die man dann auch im Programm gehört hat und ich habe so ein paar Leute, die Jörg mit Vornamen und Wagner mit Nachnamen hier heißen, gehört, die gesagt haben, also so sollte man Radio machen. Das war schon mal wieder so ein bisschen aus dem Schwung heraus, war das eine tolle Sache, eine tolle Veranstaltung. Ich freue mich ganz doll darauf.
Sie hören IFA Radio. Live vom ARD Digitalradiostand in Halle 2.2.
Und das Beste ist, Sie folgen Twitter über @DigiIFA. Da sind Sie dann immer an den neuesten News dran, auch wie man das Radio hören kann. Sie müssen wahrscheinlich einen Suchlauf machen im Digitalradio, wenn Sie eins haben. Wenn nicht, können Sie uns auch über das Web hören. Am 4. September um 16 Uhr gibt es schon mal eine Generalprobe, die live übertragen wird. Also außerhalb des offiziellen Teils können Sie dann schon dabei sein. Ansonsten der offizielle Start 5. September 10 Uhr.
Oh Baby, ich bin dein Mann.
Das war natürlich auch außerhalb des redaktionellen Teils Bella B. Wenn das mal Liebe wird, Liebe gibt es zurzeit weniger bei den Zeitschriften Stern, Spiegel und Fokus. Da wird hart gerungen um Auflagen, um Macht, um Chefpositionen oder wie auch immer. Und weil wir 3 Wochen, leider sage ich jetzt in diesem Zusammenhang, eine kleine Sommerpause hatten, will ich Sie anschließen, damit Sie beim Kollegengespräch dann morgens mitreden können oder wenn Sie den Spiegel am Montag aufschlagen, wissen, was da im Hintergrund läuft. Und kompetenten Sachverstand habe ich mir eingeladen. Ich habe es schon getwittert. @Sprechstelle, ein sehr radiogener Name, aber er kommt vom Medienmagazin ZAPP des Norddeutschen Rundfunks, war früher bei der TAZ Medienredakteur Steffen Grimberg. Hallo.
Hallöchen, Jörg.
Was habe ich verpasst? Also ich höre immer die ganze Zeit, dass der Chefredakteur beim Spiegel irgendwie nicht so richtig im Sattel sitzt, die Redaktionsspitzen irgendwie wegkappen will. Dann höre ich, dass Fokus einen Chefredakteur rausschmeißt, dass der Stern Leute entlässt. Was haben alle diese Zeitschriften möglicherweise gemein? Eine Struktur- oder Blattkrise, kann man das so sagen?
Ja, es ist eine strukturelle Krise. Es beißt jetzt eben, dass seit Jahren die Auflagen und vor allen Dingen auch die Anzeigeneinnahmen eingebrochen sind, unterschiedlich bei den 3 verschiedenen Magazinen, aber letztlich ist genau das. Und es geht eben bei vielen jetzt wirklich, wenn man so will, um die Wurst.
Geh mir die einzelnen Würste durch. Vielleicht der Spiegel, der am prominentesten und am längsten schon streitet mit der Einführung von Wolfgang Büchner. Er kam von dpa, hat dort den Umzug von Hamburg nach Berlin recht ordentlich gemanagt, aber auch die, ich sag mal, vom Spiegel online kommend, die Bedeutung der Begleitmedien, des eigentlich Papier Trägers Agentur gestärkt und ist nun wieder zurück nach Hamburg. Aber dadurch, dass er sich den Bildchef von Berlin mit ins Boot geholt hat, gab es am Anfang so Protest. Man befürchtete, dass mehr die Rückenschmerzen auf dem Titel erscheinen werden. Und nun sind es, glaube ich, die Kniegelenke. Ich hoffe, du hast das gut beobachtet.
Ja, war sehr erfolgreich, der Artikel, der Titel über Bewegung. Das muss man dazu sagen. Service funktioniert halt. Nein, ich glaube, bei Wolfgang Büchner ist eben die Geschichte, er soll, ähnlich wie er es bei der dpa gemacht hat, beim Spiegel ja ein kleines Wunder vollbringen, nämlich den gedruckten Spiegel sozusagen ins digitale Zeitalter rüberzuholen. Und da gibt es jetzt logischerweise große Begehrlichkeiten. Wir erinnern uns, der Spiegel gehört sich ja in Teilen selber über diese berühmte Mitarbeiter-KG. Darin sind aber nur die Mitarbeiter des gedruckten Spiegel. Die Onliner sind, wenn man so ein bisschen will, Journalisten zweiter Klasse. Das alles zu überwinden, zusätzlich zu den beschriebenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Der Spiegel ist immer noch sehr profitabel, aber es war eben schon auch mal ein bisschen mehr Geld da. Das ist da die ganz große Herausforderung. Und Büchner ist vielleicht ein bisschen zu schnell, kommunikationstechnisch vielleicht auch nicht so klug vorgegangen. Das heißt also, im Moment hat er die Belegschaft des gedruckten Spiegel, vor allen Dingen die Redaktion, gegen sich. Sie hat mit einer Resolution, der über 80% der Redakteure zugestimmt haben, die sie unterschrieben haben, protestiert gegen den nächsten Schritt dieser Reform, die Wolfgang Büchner einführen will. Er möchte nämlich, dass die Ressortleitungen von Spiegel und Spiegel Online zusammengelegt werden, alle neu ausgeschrieben werden und die neuen Ressortleitungen dann auch wirklich für beides, also sowohl für das gedruckte Magazin als auch für Spiegel Online zuständig sind. Das wäre also sozusagen der erste ganz große Schritt Richtung Verzahnung des gedruckten Magazins und Online. Und da gibt es jetzt eben diesen heftigen Widerstand. Dazu kommt, dass vor allen Dingen beim gedruckten Magazin Büchner von einigen auch sehr wortmächtig überhaupt die Kompetenz abgesprochen wird, den Spiegel so klassisch wie der Spiegel als Sturmgeschütz der Demokratie dasteht oder sich fühlt zu führen. Da ist also die Sehnsucht nach irgendwelchen alten Alpha-Tierchen anscheinend relativ groß. Da kommt man auch mit seiner, ich sag mal, anderen Art zu führen wohl nicht so ganz klar.
Ist der Spiegel im Zweifelsfalle immer noch links? Klammern, Spiegelgründer Augstein, Klammer zu.
Naja, also politisch würde ich sagen, ist er tendenziell, wenn dann, eher links oder liberal. Und über Büchner wird in der Redaktion gemeckert, er selber interessiere sich gar nicht so richtig für Politik. Das halte ich jetzt auch für ein bisschen zu hoch gegriffen. Also da sind die Stimmungen momentan halt sehr gereizt und da wird ganz ordentlich auf die Sahne gehauen. Büchner ist allerdings auch ein bisschen zurückgerudert. Es gibt jetzt einen Kompromiss, das heißt, es wird jetzt erstmal geredet und mit allen Ressortleitungen gesprochen und ob das Ganze noch in diesem Jahr stattfinden muss, das ist wohl auch gerade mal in der Diskussion, denn der Spiegel hat ja noch was anderes vor. Er soll ja im Erscheinungstag demnächst vom Montag auf den Samstag rutschen.
Im Zweifel konservativ, der Fokus wechselt seinen Jörg Wurst Chefredakteur aus. War er glücklos oder wie muss man das beschreiben?
Das kann man eigentlich gar nicht sagen. Jörg Wurst hat nämlich was geschafft. Er hat den Fokus auf jeden Fall wieder relevanter gemacht. Es hat nur keiner gemerkt und es hat nichts genutzt. Also der Fokus hatte zum Beispiel mit der Geschichte über den Kunstsammler Gurlitz oder letztlich auch die Steueraffäre da um oder die Steuerfluchtaffäre eher mal von Uli Hoeneß durchaus seine Meriten. Allerdings hat das weder die Auflage nach oben gezogen, noch das ja nicht gerade üppige Renommee des Blattes in irgendeiner Weise gestärkt. Und das ist dann doch ziemlich weiter in die Hose gegangen, was Auflagen und so weiter angeht. Und Quos hat sich dann wohl zuletzt noch energischeren Einsparungen widersetzt und bekam dann in der Pressemitteilung, mit der eben sein Abschied verkündet wurde, auch diesen berühmten Satz, er scheide aus wegen unterschiedlicher Vorstellungen, was die Weiterentwicklung angeht. Jetzt kommt Uli Reitz von der WAZ, der war früher schon mal beim Fokus, hat lange nach einem neuen Job gesucht. Da sagen alle, naja gut, der wird jetzt umsetzen, was der Verlag von ihm verlangt und das wird heißen sparen.
Wieder zurück nach Hamburg zum Stern. Man hört von Entlassungen. Ist das eine gute Idee, Leute rauszuschmeißen, die eigentlich das Blatt machen?
Naja, das haben sie ja gemacht. Also der Chefredakteur Dominik Wiechmann erfuhr davon auch praktischerweise aus den Medien. Und ich habe noch nie so eine Pressemitteilung gesehen, wo ein Verlag sagen musste, das hier wird der Neue, nämlich Christian Krug von der Gala, der Chefredakteur, war früher auch mal beim Stern, hat zwischendurch schon ganz viele andere Sachen für die Milchstraße und für Gruner und Jahr gemacht. Der soll jetzt im Oktober übernehmen und gleichzeitig stand dann in der Pressemitteilung, ja und mit Dominik Wiechmann, dem noch Stern-Chefredakteur, befinden wir uns in Trennungsgesprächen. Das dürfte sich auch auf die Höhe der Abfindung vermutlich ausgewirkt haben, die dürfte dann um einiges höher ausgefallen sein, denn normalerweise hat man sowas ja in trockenen Tüchern, bevor man es durchexekutiert. Beim Stern ist es allerdings tatsächlich dramatisch, es gibt Schätzungen, dass der Stern, wenn das Jahr so weitergeht, auch tatsächlich nicht mehr profitabel sein könnte, also Minus machen könnte und im gesamten Laden Gruner und Jahr geht es ja gerade nicht bombig. Das operative Ergebnis hier im ersten Halbjahr, Bertelsmann, der Mutterkonzern, hat die Zahlen gestern veröffentlicht, ist um fast ein Drittel eingebrochen. Das zeigt also, da ist ganz dringend Handlungsbedarf. Allerdings macht die Konzernspitze, also bei Gruner und Jahr, das auf die aller, wie soll ich sagen, üblichste Art. Es wird eben die Kostenschraube angezogen und Sie reden von rund 400 Entlassungen bei Gruner und Jahr in Deutschland. Das ist also auch fast jede sechste Stelle. Da wird also richtig geholzt. Und so kriegt man natürlich, glaube ich, auch keinen Verlag zukunftsfähig in die Digitalisierung, sondern da kriegt man jetzt die Kosten runter. Ein wirkliches Konzept kann ich dahinter nicht erkennen.
Drei Zeitschriften in Trabel in 8 Minuten zusammengefasst von Steffen Grimberg. Vielen Dank.
Radio 1.
Und im Podcast-Bonustrack können Sie die vollständige Pressekonferenz am 28. August 2014 auf dem IFA-Gelände im CityCube Berlin hören. Durch das Programm führt Markus Tüxen von N24 und im Folgenden hören Sie dann noch Hans-Joachim Kamp. Er ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der GFU MbH, Dr. Christian Göke, er ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH und dann noch IFA-Direktor Jens Heidecker.
Ich bin nicht nur Ihr Moderator heute Morgen, sondern arbeite sonst beim Nachrichtensender N24 als Moderator, aber auch als Redakteur, als Reporter. Und ich war das ganze Jahr viel unterwegs auf Messen für Unterhaltungselektronik. Und eine Messe, die es seit 90 Jahren gibt, die immer noch den Trend setzt, ist mir jedenfalls, und ich war weltweit unterwegs dieses Jahr, so nicht bekannt. Und deswegen ist diese Pressekonferenz auch für mich die optimale Vorbereitung. Wir bekommen heute die Zahlen für den deutschen Markt, spannende Zahlen. Ich kenne sie selber noch nicht und für mich auch die optimale Vorbereitung. Denn wir Journalistinnen und Journalisten, wir können ja schon 2 Tage früher berichten. Deshalb sagte ich eben, mindestens 6 Tage ist Berlin die Hauptstadt der Innovation. Wir sind ab Mittwoch hier und können schon mal in die Hallen reinspinksen, um dann unsere Leser, unsere Zuhörer, unsere Zuschauer oder auch unsere Follower perfekt zu informieren über die Neuheiten und die Trends. Wenn ich so die Messen vergleiche, die ich sehe im Jahr, dann ist die IFA aber auch noch aus einem anderen Grund besonders. Sie ist die Leistungsschau, das, was ist technisch möglich, was sind die Innovationen. Sie ist aber auch regelrecht eine Show für das Publikum, eine Entertainment-Show. Das macht die IFA, glaube ich, aus und das unterscheidet sie wirklich von den Messen, die es sonst weltweit gibt. Und ja, wir haben uns mal so ein paar Kleinigkeiten notiert, die vielleicht interessant sind. Manchmal sind es ja auch die kleinen Dinge, manchmal die großen, die interessant sind. Also es gibt zum Beispiel, ich nenne jetzt keine Hersteller, aber in Halle 6.1, da wird es für die Zuschauer Bügelbretter zu gewinnen geben. Ja? Die kommen also hierher, besuchen die IFA und gehen mit dem Bügelbrett nach Hause. Und da sind dann nicht 10 oder 50 Bügelbretter. 1000 Bügelbretter werden dort zum Beispiel verlost in 6 Tagen. Das ist eine ganze Menge. Ich stelle mir das gerade so vor, wie die Leute dann mit dem Bügelbrett hier durch das Gelände gehen. Schöne Idee. IFA ist auch ein Familienevent. In Halle 1.1, da gibt es Karikaturzeichnungen. Da kann man sich dann 10 Minuten hinsetzen, bekommt eine Karikatur als Erinnerung, dass man hier war auf der IFA. Auch eine schöne Idee. Ich denke, in Halle 7.1, da könnten sich eher die Damen dann sammeln an diesem Punkt. Also da gibt es natürlich viele andere Sachen auch, aber es gibt ein Frisuren-Tuning. Und so wie ich mir das vorstelle, ist es nicht nur dafür da, dass man nach der IFA sich die Haare nochmal machen lässt, sondern da kann man wahrscheinlich auch ein paar ungewöhnliche Ideen umsetzen, sich das vorher angucken und dann dort umsetzen. Ja, und dann, Sie sind wahrscheinlich auch, wie ich, gelegentlich auf Messen unterwegs. Die Luft in Messen, die ist immer sehr schlecht in den Hallen. Das kann keine Messe der Welt ändern, aber man kann sich zumindest mal ein bisschen stärken. Also ich bin nach der IFA oft, ja, ich habe ein bisschen raue Stimme, man ist vielleicht erkältet. Dass man zumindest Energie und Kraft tanken kann, dafür gibt es eine gesunde Smoothie-Bar in den Hallen 23 und Halle 3.1. Und ich glaube, der Extra-Kick Vitamine für zwischendurch ist auch für die Besucher vielleicht gar nicht so verkehrt. Was die IFA aber noch ausmacht, und deswegen kommt das Publikum hier, das ist der direkte Kontakt mit den Menschen, die man vielleicht kennt aus Film, Funk, Fernsehen, aus dem Bereich des Sports, aus der Politik, aus dem Bereich der Musik. Und wir haben die sogenannte weiße Ware, die längst nicht mehr weiß ist, das wissen Sie. Das Showkochen, das ist dort immer eine große Attraktion. Wenn dann aber noch gekocht wird, zum Beispiel von Ralf Zacherl, Johann Lafer oder Thomas Brunk, um hier nur einige Namen zu nennen, dann bin ich mir sicher, ist das auch eine ganz besondere Attraktion für die Besucher. Ja, dann kommen auch Stars. Kai Pflaume, Kollege von mir, war früher bei Sat.1, macht jetzt einen ganz tollen Job bei der ARD. Der freut sich immer, wenn er Publikum sieht. Er ist wirklich ein sehr, sehr netter Kollege, wird unter anderem da sein. Viele werden auch kommen, um Autogramme zu bekommen von Silvi Mais. Silvi Mais, früher bekannt unter dem Namen Silvi van der Vaart. Und sie sitzt in der einen oder anderen Castingshow, sie ist Model. Auch sie wird sicherlich viele Leute anziehen, kann ich Ihnen sagen. Jürgen Klopp wird kommen, mit dem haben wir letztes Jahr ein sehr lustiges, interessantes Interview geführt. Und ich bin mir auch ganz sicher, er wird hier nicht so in Rage sein wie bei Dortmund, wenn er am Spielfeldrand dann möglicherweise seine Spieler dirigiert. Also Jürgen Klopp, und habe ich nur ein paar Namen genannt. Was ich noch sagen will, und das ist mir auch, glaube ich, sehr wichtig, das sind die Konzerte. Die machen die IFA auch aus. Und das macht die IFA-Führung nicht deshalb, weil es sein muss, sondern ich merke, die sind mit dem Herzen dabei. Und da wird Max Herre zum Beispiel auftreten, Milo wird auftreten und dann gibt es ein Konzept, die neuen Deutschpoeten seit einigen Jahren. Und ich glaube, das kann man nur machen, wenn man mit dem Herzen dabei ist, weil dieses Format hat sich so etabliert, braucht auch keine Werbung, ist komplett ausverkauft, bei jungen Leuten sehr beliebt, werden Sie alles gleich sicherlich noch im Detail einiges dazu hören. Aber das sind tolle Sachen, die für mich die IFA zu einer besonderen Messe machen. Ja, wir haben auch ein besonderes Jahr. 2014. Wir hatten 2 große Sportereignisse, die Olympischen Winterspiele, haben vielleicht schon einige vergessen. Wir hatten die Fußball-Weltmeisterschaft, hat niemand vergessen. Und ich selber bin jetzt sehr gespannt, ob möglicherweise auch die Fußball-WM Auswirkungen hatte auf den deutschen Markt. Deswegen sind wir heute hier. Alles, was Sie heute hier hören, speziell für Deutschland auf den deutschen Markt bezogen. Die Zahlen bekommen Sie in dieser Qualität so nur hier und nur heute. Und ich darf jetzt begrüßen, zuerst kommt Hans-Joachim Kamp, der Vorsitzende des Aufsichtsrats der GFU, der Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik. Und dann geht es direkt weiter mit Dr. Christian Göke, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Messe Berlin. Und ich glaube, wenn Sie ihn jetzt, den Herrn Kamp, mit einem kleinen Applaus begrüßen, freut er sich an diesem wunderschönen Morgen. Dankeschön.
Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch ich begrüße Sie recht herzlich. 90 Jahre IFA, eben schon gesagt von Herrn Tüxen, was ganz Besonderes. Ich könnte sagen, für mich auch was Besonderes. Nicht, weil es hier an anderer Stelle ist als in der Vergangenheit. Denn heute Morgen beim Frühstück mal eben kurz nachgerechnet, hat ein Kollege gesagt, für ihn, das ist die 20. IFA. Die erste war 1985. Da war es für mich schnell nachzurechnen. Für mich ist die 25. IFA, denn meine erste hatte ich 1975. Und in den 90 Jahren IFA hat sich viel getan. Innovationen haben es immer geprägt. 1924 waren es die ersten Radioempfänger. Jetzt haben wir die digitale Vernetzung. Das heißt, die IFA lebt von Innovationen und die IFA wird auch weiter von Innovationen leben. Und ich glaube, es werden immer mehr Innovationen auf der IFA gezeigt. Und das haben wir insbesondere in den letzten 10 Jahren gesehen, als sich die IFA wirklich zur Nummer 1 der Consumer Electronics Messen weltweit entwickelt hat, aber auch genauso für den Bereich Home Appliance. Und Innovationen und Veränderungen prägen letztendlich auch die gesamte Geschichte in unserer Branche. Und das gilt genauso auch für das Medienverhalten. Und deswegen haben wir auch als GFU gesagt, wir müssen dem letztendlich Rechnung tragen, was heute auch die sozialen Netze betrifft. Und heute an diesem Tag gibt es auch neu einen Blog von der GFU. Und das heißt nicht mehr so, wie wir früher gesagt haben, GFU steht für Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, sondern wir haben unseren Descriptor auch geändert. Das heißt jetzt nämlich Consumer und Home Electronics. Und deswegen heißt der Blog auch, der heute zu diesem Zeitpunkt letztendlich live geht, CHE, was also für Consumer Home Electronics Insight steht. Hier sehen Sie einen Screenshot und natürlich gibt es auch die Möglichkeit zu twittern und das also letztendlich mit der Lieblingshashtag mit der Raute. Also, wenn Sie Spaß haben, schauen Sie rein und ich denke, das wird unterhaltsam sein, das wird es nicht nur zur IFA geben, das wird es auch künftig weitergeben und ich glaube, da werden viele interessante Beiträge sein und auch Informationen. Kurz jetzt zu dem, wie ist das Umfeld? Und ich denke, das Umfeld ist für eine hervorragende IFA ganz gut. Auch wenn es die eine oder andere Veränderung gegeben hat durch das, was weltpolitische Konstellationen sind. Und hier sind die aktuellen Zahlen. Gestern sind sie veröffentlicht worden von dem, was GfK betrifft. Und wir haben hier einmal gegenübergestellt die Zahlen von genau vor einem Jahr, also August 2013 zu August 2014. Und Sie können in der Mitte sehr wohl sehen, wie ist die Veränderung für im Juli? Und das, was sich politisch abspielt, das sieht man insbesondere bei der Konjunkturerwartung. Die Konjunkturerwartung 2014 ist gegenüber 2013 deutlich besser. Der Index war 1,8, jetzt ist es 10,4. Aber die Eintrübung zum Vormonat von 45,9 nach 10,4 zeigt sehr deutlich, welche Befürchtung ist in der Bevölkerung in Bezug auf das, welchen Einfluss könnten die politischen Unruhen haben und die Kriege auf die Konjunktur. Die Einkommenserwartung hingegen ist eine positive und nach wie vor auf einem sehr, sehr hohen Wert, denn 54,7 zu dem, was also 37,2 im Vorjahr betraf, beziehungsweise 50,1 ist schon ein signifikanter Unterschied. Und auch die Anschaffungsneigung, denn hier heißt die Frage letztendlich, planen Sie in den nächsten Monaten größere Anschaffungen zu tätigen, ist auf einem hohen Niveau mit 49,3 und die Eintrübung gegenüber dem, was Vormonat ist, 51,0, ist sehr, sehr gering. Und das Gleiche gilt letztendlich für das Konsumklima. Hier also eine deutlich bessere Situation, als es im Vorjahr war. Mit anderen Worten, die Voraussetzungen für eine gute IFA sind allemal gegeben. Vorab möchte ich Ihnen ein paar Ergebnisse darlegen, die wir als GFU in einer Studie im ersten Halbjahr dieses Jahres erhoben haben. Und das bestätigt eben das, was ich über GfK Konsumklimaindex und Anschaffungsbereitschaft gesagt habe. Es gibt hohe oder große Zuversicht bei den Konsumenten, dass sie bereit sind, in den nächsten Monaten Geld zu investieren für größere Anschaffungen. Und hier einmal aufgeführt, bis Ende des Jahres planen letztendlich 20% der Bevölkerung, Smartphones zu kaufen oder Tablet-PC, Digitalkameras. Und wenn man es immer mal nimmt und sagt, wie hoch ist die Bevölkerung, was sind die Haushalte, dann sind die es alle hohe Millionenzahlen, die dahinter stehen und auch die positive Entwicklung der Märkte letztendlich widerspiegelt, was ich gleich auch noch zeigen werde. Und wenn wir ein bisschen detaillierter reingehen und sagen, über das TV-Gerät oder den TV-Markt ist früher viel gesprochen worden, insbesondere im Gesichtspunkt, dass wir fast 10 Millionen Geräte verkauft haben. Jetzt sind wir bei einer Kategorie von knapp 8 Millionen. Aber es ist nach wie vor eine hohe Anschaffungsbereitschaft, denn vor etlichen Jahren waren wir froh, wenn wir irgendwo 6 oder 6,5 Millionen Geräte verkauft haben. Und die Gründe für die Anschaffung sind letztendlich auch überzeugende. Es steht in der Prioritätenliste ganz oben der immer größere Bildschirm, das immer bessere Bild, ob es jetzt hier HDTV und UAD ist und auch das, was deutlich zugenommen hat, das Nutzen der Smart-Funktion. Smart TV ist letztendlich das Stichwort, was den Großgerätemarkt betrifft. Dieses Jahr werden über 4,5 Millionen Smart TV-Geräte verkauft. Und Sie sehen auf dieser Grafik auch sehr wohl die Veränderung zu der Erhebung, die wir im letzten Jahr gemacht haben. Und da sieht man, dass also größerer Bildschirm doch signifikant gestiegen ist. Und das spiegelt sich auch jetzt hier in der nächsten Grafik wieder. Denn wenn Sie nur einmal sehen, 21% der Bevölkerung planen, ein Gerät zu kaufen mit einer Bildschirmdiagonale größer 55 Zoll. Das sind 1,40 Meter oder 141 Zentimeter in der Diagonale. Und im Vorjahr waren es ganze 8%. Man sieht, der Trend zu immer größerem Bild mit immer besserer Auflösung geht letztendlich einher. Deswegen auch hier der Vergleich 2014 zu 2013. Und wenn wir den Gerätemarkt nehmen bei Fernsehen, diese Studie hatten wir in 6 europäischen Ländern oder in 5 großen europäischen Ländern plus Österreich und Schweiz durchgeführt, dann können wir sehr wohl sehen, dass die Flat-TV-Geräte in Deutschland die jüngsten in Europa mit sind. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, dass 10% der Geräte in den deutschen Haushalten, was Flat-TV betrifft, älter sind als 7 Jahre. Mit anderen Worten, wenn ich sage, der Fernsehmarkt hat auch in den nächsten Jahren ein Potenzial, in der Größenordnung von 8 Millionen weiterzulegen, dann gibt es dafür gute Gründe. Nicht nur, dass die Ersatzkäufe der ersten Generation anstehen, denn dort sind mittlerweile über 4 Millionen Geräte, die ersetzt werden müssen, sondern auf der anderen Seite gibt es auch noch in Deutschland mehr als 10 Millionen alte Röhrengeräte und die müssen auch irgendwann mal ersetzt werden. Und wir haben einen steigenden Bedarf an Zweit- und Drittgeräten. Mit anderen Worten, ganz gute Voraussetzungen für ein positives Geschäft, was TV betrifft. Im Bereich Home Appliance, Elektro-, Großgeräte und Kleingeräte, da sehen wir sehr wohl, die Anschaffungsneigung ist auch hier sehr hoch. Auf der einen Seite getrieben durch das Thema Energieeffizienz, dazu nachher noch ein bisschen mehr, aber auf der anderen Seite auch durch neue Technologien, die Einzug halten in die Küche. Und da sehen wir, dass im Jahre 2015 als auch im Jahre 2014 hier hohe Anschaffungspläne in der Bevölkerung existieren. Und wenn wir uns die Ausstattung anschauen, dann gehört heute eine Waschmaschine letztendlich genauso wie ein Kühlschrank oder Kühlgefrierkombination zu dem, was praktisch in jedem Haushalt steht. Ein bisschen Luft nach oben gibt es noch, wenn wir schauen, wie ist die Ausstattung beim Wäschetrockner. 44%, das heißt, das gibt es noch nicht in jedem zweiten Haushalt. Und auch beim Geschirrspüler, wenn man Richtung Komfort schaut, mit 70% ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Das zeigen auch die Anschaffungspläne, dass diese Produkte auf der Prioritätenliste mit oben stehen. Was war das entscheidende Kriterium für den Kaufentscheid, haben wir dann gefragt. Und das zeigt sehr wohl, dass in der Bevölkerung ein Bewusstsein ist für Energieeffizienz. Denn wenn Sie all die Kriterien, die hier nehmen, ist das entscheidendste Kriterium für die Anschaffung eines neuen Produktes letztendlich das Thema Energieeffizienz. Und ich denke, auf der einen Seite hat sowohl die Industrie als auch der Handel, aber ich sage auch Sie mit Ihren Veröffentlichungen, dafür Unterstützung geleistet, dass hier in der Bevölkerung ein anderes Bewusstsein inzwischen vorhanden ist, als es vor Jahren der Fall war. Denn das war noch in den vergangenen Jahren nicht der Fall, dass das entscheidendste Kriterium für die Anschaffung eines neuen Gerätes Energieeffizienz ist. Und wenn wir gerade in den Bereich Elektro-Großgeräte schauen, haben wir hier einmal erhoben, wie viele Geräte gibt es, die älter sind als 10 Jahre. Und wenn Sie sehen, nur für 4 Kategorien, Kühlschrank, Wäschetrockner, Geschirrspüler und Waschmaschine, dann kommen wir hier schon auf eine Größenordnung von 25 Millionen Geräten. Und diese 25 Millionen Geräte sind Energiefresser. Jetzt ist es natürlich Theorie, wenn man sagen würde, was würden wir einsparen, wenn wir diese Geräte von einem Tag zum anderen Tag letztendlich austauschen würden. Das ist reine Theorie. Aber wenn allein das Bewusstsein noch ein bisschen mehr gesteigert würde und 5 oder 10% der Geräte eher ausgetauscht würden, als es vielleicht im Normalen der Fall ist, durch Bewusstseinsbildung, würden wir einen hervorragenden Beitrag leisten zur Energiewende. Kurz jetzt zu dem, wie hat sich der Consumer-Electronics-Markt entwickelt im ersten Halbjahr. Herr Tüxen hat eben in der Anmoderation noch etwas gesagt, hat die Fußball-Weltmeisterschaft einen gewissen Einfluss gehabt, ja oder nein? Eins ist deutlich, früher waren die Einflüsse von Fußballereignissen, ob Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, extrem signifikant. Aber heute können wir sagen, Innovationen sind ein größerer Anschub für Marktentwicklung als das, was Sportereignisse betrifft. Nichtsdestotrotz hat die Fußball-Europameisterschaft dafür gesorgt, dass im klassischen Bereich Consumer Electronics erstmals nach, ich glaube, 9 oder 10 Perioden, das wisst der Herr Beuny wahrscheinlich genau im Detail, ich glaube, es waren 10, positiv wieder war, denn im letzten Quartal hat sich die klassische Unterhaltungselektronik um plus 2,5 gesteigert, sodass die minus 4, die hier für das erste Halbjahr für Unterhaltungselektronik stehen, sich aus einem minus 7 für die ersten 3 Monate, ein plus 2,5 für die zweiten also 3 Monate ergeben und das macht dann unterm Strich -4. Insgesamt ist aber der Consumer Electronics Markt, also IT und Telekommunikation, positiv gelaufen. Und mit +1,9% kann ich auch sagen, besser als vorher prognostiziert. Und auch wenn wir die Aussicht nehmen auf das gesamte Jahr, können wir sehr wohl feststellen, die Entwicklung, das, was uns im zweiten Jahr voraussteht, ist besser als ursprünglich die Prognose war. Denn wir hatten vor einem Jahr abgegeben, dass der Markt Gesamtconsumer Electronics irgendwo übers Jahr bei gut +1% liegen wird. Die neue Prognose, die wir haben, sind +2,6%. Und dies wird insbesondere getrieben, wie auch im ersten Jahr, durch den Bereich, was IT betrifft, +10,6. Der wird also auch im zweiten Jahr der Wachstumsmotor sein. Für die klassische Unterhaltungselektronik erwarten wir ein positives zweites Jahr, auch durch die Innovation einerseits, durch die IFA andererseits, sodass am Ende noch ein leichtes Minus von 1 bis 1,5% rauskommen wird. Das ist letztendlich unsere Einschätzung. Telekommunikation wird in Richtung +2 laufen. Also unterm Strich Gesamtconsumer Electronics plus mit 2,6 und das ist auch deutlich besser als das vor einem Jahr prognostizierte +1%. Wenn wir jetzt uns die Verkäufe ansehen, dann sehen Sie hier eine Gegenüberstellung 2013 zu 2014. Da sieht man oben bei TV-Geräten ein leichtes Wachstum. Aber wir müssen sehr wohl sagen, Anfang des Jahres hatten wir eine Prognose von 7,5 Millionen Geräten. Das, was jetzt die Erwartung betrifft, ist 7,9 Millionen. Das heißt Steigerung gegenüber Vorjahr und 400.000 Geräte mehr als Anfang des Jahres prognostiziert. Smartphones deckungsgleich mit der Erwartung, 7,5% Steigerung. Das sind nicht mehr die Zuwachszahlen der Vergangenheit, aber 24 Millionen Stück sind schon mal eine ganze Menge Holz, um das mal ganz locker zu sagen. Und hier schon gleich einmal, vernetzte Geräte gehört eigentlich ganz unten hin. Insgesamt 46 Millionen, und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, vernetzte Geräte werden dieses Jahr abgesetzt nach 41 Millionen im vergangenen Jahr. Audio-Streaming boomt, 74% Zuwachs, das sind von 2,3 auf 4 Millionen eine ganze Menge Stückzahlen. Tablet-PC ist auch einer der großen Gewinner mit knapp 30% Steigerung, 7 Millionen Tablet-PC. Kann man sagen, kommt nächstes Jahr der Zeitpunkt, wo mehr Tablet-PC verkauft werden, als es Fernsehgeräte sind. Aber ich sage, der Fernsehkonsum hat sich so und so geändert. Heute entscheidet der Konsument eher, wann er sieht, was er sieht und worauf er es sieht. Es ist nicht mehr das Fernsehgerät allein, sondern es sind all die vernetzten Geräte. Soundbars eine Steigerung, 77%, Dockingstationen um 1 Million höher und letztendlich Network Music Systeme, zwar noch ein kleines Segment, aber auch mit über 100% Steigerung. Bei Elektro-Großgeräten, da ist das Wachstum im ersten Halbjahr sehr positiv mit +3,8% und auch die Prognose für das ganze Jahr mit +3% ist positiv. Meistens ist in diesem Bereich so, dass am Ende des Jahres die Zahl immer ein bisschen positiver ist als die Prognose, dann hat man auch was Gutes zu berichten. Denn ich glaube, es sprechen viele Indikatoren dafür, dass sich Elektro-Großgeräte auch so positiv entwickeln wie im ersten Halbjahr. Das ist nicht nur im Rahmen dessen, was Küche betrifft, als teilweise Lebensmittelpunkt, sondern es sind letztendlich auch die Innovationen, ob das nun die Vollinduktionsflächen sind, ob es entsprechend das Thema Energieeffizienz, was diesen Markt letztendlich treibt. Und das sind auch die großen Wachstumstreiber, energieeffiziente Geräte. Denn wenn Sie A++ nehmen im Bereich und A++, dann gibt es also bei Tiefkühlkombinationen, dann gibt es also bei Geschirrspülern überall Zuwachsraten zwischen 20% und 30%. Vollflächige Induktionsfelder haben fast 70%, also Steigerung. Man sieht das, was Komfort betrifft oder das, was das Leben in der Küche noch angenehmer macht. Das hat letztendlich seinen Einzug gezogen. Und im Bereich dessen, was Elektro-Kleingeräte betrifft, da war das zweite Quartal positiv, sodass hier also auch inzwischen ein Plus steht von 0,3. Und hier ist die Einschätzung am Ende des Jahres, ein Plus von 2,0%. Hier sind es Food-Prozessoren, die Wachstum haben, aber auch im Bereich Health und Wellbeing, ob das nun entsprechend Haarentfernung per Laser sind oder andere Dinge, Zuwachsraten zwischen 60% und 100%. Die IFA hat aber auch eine Besonderheit gegenüber anderen Messen. Sie findet erstens, ich denke, zum besten Zeitpunkt statt. Denn eins ist deutlich, in den Monaten September bis Dezember wird fast 40% des Business realisiert, sodass es hier für den Handel als auch für den Konsumenten der richtige Zeitpunkt ist, sich mit den Innovationen auseinanderzusetzen. Die Ausgabebereitschaft der Endverbraucher ist im Weihnachtsgeschäft wesentlich höher, als es zu Beginn des ersten Halbjahres letztendlich immer der Fall ist. Und die IFA ist letztendlich eine Ordermesse und es gibt für den Handel nirgendwo einen besseren Platz, die Produkte zu vergleichen. Und deswegen ist es auch für die Industrie wichtig und ein absolutes Muss, hier auf der IFA zu sein. Denn wer nicht zugegen ist, schreibt letztendlich keine Aufträge. Und hier werden über 4 Milliarden Aufträge generiert. Und das gibt es auf anderen Messen nicht. Deswegen sind auch letztendlich aus dem Bereich, ob das Home Appliance betrifft oder Consumer Electronics, alle Weltmarktführer zugegen. Und wenn wir zu denen kommen, was Trends betrifft, dann gibt es zwar viele neue Gerätekategorien und vor 10 Jahren gab es mal die Frage, ist es der PC, der sich durchsetzt oder ist es das Fernsehgerät? Ich sage auf der einen Seite auch im Zeitalter der Vernetzung, das Fernseher ist letztendlich alternativlos. Wenn ich auf der einen Seite letztendlich eine Smartwatch habe, dann können wir sehr wohl sehen, wie lange ist die durchschnittliche Betrachtungsdauer oder nachher Wearable, wenn ich mir eine Information hole. Es sind letztendlich einige Sekunden. Wenn ich mein Smartphone nehme und sage, ich möchte irgendwo eine Information haben, dann sind es in der Zollgröße 5 Zoll vielleicht ein paar Minuten. Wenn ich weitergehe und sage, wo tue ich es, mache ich es im Sitzen, mache ich es im Gehen oder mache ich es nachher letztendlich im Relaxen? Sie sehen über die Zollgröße das, was nachher Entspannung betrifft oder das auch, was Vernetzung betrifft. Es ist das Fernsehgerät und der durchschnittliche Fernsehkonsum ist trotz der gesamten anderen vernetzten Geräte nicht zurückgegangen. Er ist auf einem Level von 4 Stunden und das zeigt sehr wohl, auch das Fernsehgerät hat morgen letztendlich seine Zukunft und wird auch weiter im Wohnzimmer sein, wenn es vielleicht auch nicht mehr im Halbkreis ist, aber sehr wohl auch genutzt werden für das, was die Vernetzung insgesamt betrifft, in Kombination mit Tablet, mit Smartphone oder letztendlich anderen Geräten. Wenn wir die Nutzungsfunktionen sehen der smarten Vernetzung, dann war es am Anfang aus der klassischen Unterhaltungselektronik das Fernsehgerät. Dann kam letztendlich das, was die ITK-Industrie betraf, mit dazu, ob es der PC war, ob es letztendlich das Mobilfon war als nächste Geräte. Und wenn wir heute sehen, was sind die Anwendungen, die zu Hause zum Tragen kommen, da ist auf der einen Seite die Haussteuerung, die in der Vernetzung ihren Einzug ziehen wird in den Haushalt. Dann geht es auf der anderen Seite um das gesamte Thema Sicherheit. Und es geht dann noch um die neue Gerätefunktion, die kommen wird, Wearables, mit Sicherheit eine Produktkategorie, die auf der IFA hier eine hohe Aufmerksamkeit haben wird und auch in dem Bereich Health and Wellbeing Einzug halten wird. Und Marktprognosen zu diesen Gerätekategorien, denke ich, sind im Moment noch nicht machbar. Da können wir alle Experten fragen. Es hängt von den verschiedenen Produkten ab, aber letztendlich besteht beim Konsumenten, das wissen wir aus der Marktforschung heraus, ein hohes Interesse, diese Produkte zu nutzen und diese Produkte letztendlich auch in Gebrauch zu haben. Mit den anderen Dingen, ob Verlängerung oder ich sage mal im Rahmen der Funksteuerung zum Handy, das Wearables-Produkte werden ihren Einzug halten und mit Sicherheit ein großes Thema auf der IFA sein. Und wir haben in dieser Befragung Anfang des oder Mitte des ersten Halbjahres im Mai auch gefragt, welche Vernetzung wünscht sich der Konsument? Welche Produkte stehen ganz oben oder welche Anwendungen? Das ist auf der einen Seite das Thema Steuerung von Heizung und Klima, das Thema Beleuchtung, was es auch schon gibt. Das Smart TV spielt eine große Rolle. Mehr als 15 Millionen Smart TV-Geräte gibt es in den deutschen Haushalten. Sicherheit steht oben und ein bisschen weiter hinten dann die Kategorien Kühlschrank, aber es gibt andere Kategorien, die vorne sind. Und wenn wir gesagt haben, was ist der Trend im Rahmen der Vernetzung, was sind die Hauptgründe, warum das Interesse beim Konsumenten so groß ist, dann stand an erster Stelle auch hier, und das finde ich sehr erfreulich zu sehen, das Thema Energieersparnis. Das nächste ist das Thema Komfort und dann das Thema Sicherheit. Und Sie sehen, die Prozentsätze sind relativ deckungsgleich, so dass wir sagen, Vernetzung wird ihren Durchbruch schaffen. Es gibt viele Diskussionen um Standard, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass die Interoperabilität der Geräte auf jeden Fall gegeben ist. Und das ist der Fall. Das heißt, die Vernetzung hat längst begonnen und sie wird weiter ihren Einzug halten. Im Bereich Fernsehen wird der Trend sein UHD und da wird es eine Vielzahl von neuen Geräten und Modellen geben. Einschätzung und Prognose ist hier, dass in Deutschland über 200.000 Geräte dieses Jahr verkauft werden. Letztes Jahr war UHD auch schon auf dem Markt. Abgesetzt wurden an den Konsumenten 8.500 Geräte, sodass das eine unheimliche Steigerung ist. Und bei Curve TV ist die Prognose 50.000 Geräte, denn das sind Geräte, die in einer etwas anderen Preiskategorie sind. Wenn wir schauen, Audio Streaming, eines, sage ich mal, der Highlights, wovon wir ausgehen, Einschätzung hier, insgesamt 4 Millionen Produkte, die hier verkauft werden. Und Wearables, habe ich gesagt, wird eines der Highlights der IFA sein. Von der GFU haben wir hier auch einen Einkaufsberater aufgelegt zum Thema Wearables, wo es eine ganze Menge guter Informationen gibt, um es hier dem Endkonsumenten näher zu bringen und dem Handel letztendlich die Möglichkeit zu geben, sich hier entsprechend gegenüber den Konsumenten zu profilieren mit der Expertise und dem Know-how, was er dafür hat. Und das ist immer sehr gut angekommen, die Einkaufsberater, die dafür von unserer Seite aufgelegt werden. Im Bereich Küchengeräte ist das Thema Vernetzung auch eins, auch wenn es eine geringere Bedeutung hat im Rahmen dessen, was Umsatz betrifft gegenüber Consumer Electronics oder IT und Telekommunikation. Hier gehen wir davon aus, dass vielleicht 1% des Umsatzes mit solchen Produkten in diesem Jahr konfiguriert oder realisiert wird, was noch also an den Anfängen ist, aber auch das wird mehr weiter zusammenwachsen. Da ist es natürlich das Thema Komfort. Und auch das Thema Miniaturisierung, denn wir wissen sehr wohl im Rahmen der soziodemografischen Entwicklung, es gibt immer mehr Ein-Personen-Haushalte und so hat das Thema Platz, sprich Miniaturisierung, durchaus eine Chance und eine Zielgruppe, wo wir sagen, ich kaufe diese Produkte, die für das, sage ich mal, Maß zugeschnitten sind, was ich als Ein-Personen-Haushalt vielleicht mal mit Gästen benötige. Und was über beide Branchen oder über alle Branchen gilt, ob es die klassische Unterhaltungselektronik, IT oder Telekommunikation oder Home Appliances, wir haben ein gemeinsames Ziel, unseren Beitrag zu leisten zur Energieeffizienz. Und ich kann sehr wohl sagen, zurückblickend, bevor es die ersten Auflagen gab, die Industrie hat sich schon selbst Auflagen gemacht und es bedarf nicht erst irgendwo einer Gesetzgebung. Und ich glaube, wir sind in Deutschland auch hier vorbildlich im Rahmen dessen, was den Anteil der Verkäufe betrifft von energieeffizienten Geräten. Und das soll weiter so sein, deswegen wird es auch hier von beiden Industrien penetriert, zusammen mit dem Handel. Und ich freue mich dann auch, wenn es von Ihnen genauso in die Bevölkerung getragen wird, denn wir alle können einen Beitrag leisten zur Energieeffizienz und wir als Industrie liefern die Geräte dafür. Und gute Argumente für den Kauf gibt es eine ganze Menge. Was ist dann auch neu bei der IFA? Wir haben ein eigenes Kongressformat aufgesetzt, IFA Plus Summit. Next Level of Thinking, hier wird Dr. Göke nachher drauf noch eingehen, auch an neuer Stelle, denn das findet nicht mehr im ICC statt, wie in der Vergangenheit, sondern hier auch im neuen CityCube, wo wir sind. Und dann gibt es noch eins, was mir auch immer ganz besonders am Herzen liegt und ich denke, was einen hervorragenden Platz hat. Ganz früher war es mal irgendwo in Halle 5.3 auf der dritten Ebene versteckt. Jetzt ist es in Halle 11.1 das TechWatch. Und TechWatch ist letztendlich das Zentrum, wo sich über 100 Firmen, Forschungsinstitutionen präsentieren und die Produkte oder Innovationen zeigen, die wahrscheinlich in 3 oder 5 Jahren hier über die Ladentheken sind, gehen. Und hier werden auch eine ganze Menge Dinge gezeigt werden, von 3D-Drucker bis zu Wearables oder anderen. Hier sehen Sie einmal im schnellen Durchlauf einige der Companies, die zugegen sind. Aber TechWatch ist immer ein Besuch wert und hat sich auch zunehmender Popularität erfreut. Und das ist, was letztendlich auch verdient für diejenigen, die da sind, für diejenigen, die es letztendlich initiiert haben und die dafür dort sorgen, dass so viele Veranstaltungen auch unter einem gemeinsamen Dach dort stattfinden. Im TechWatch gibt es auch einen speziellen Demo-Bereich für Ultra-HD und Smart-TV und auf der anderen Seite auch wieder eine Präsentation der Verbände VDE, ZVEH und ZVI. Zu dem, was also Smart Home betrifft, denn eins ist deutlich, die Vernetzung geht nicht nur über die Produkte, sie geht letztendlich auch über das gesamte Haus. Und dies wird hier exemplarisch gezeigt in der Verbändepräsentation Smart Home. Und das ist meines Erachtens auch allemal sehenswert. Deswegen, wenn Sie Zeit haben, schauen Sie es an, gibt einen guten Überblick, wie es irgendwann schnell in Ihren Haushalt heute oder morgen aussehen soll. Das soll es von mir gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und dann kann ich auch gleich weitergeben an Herrn Dr. Göke.
Danke sehr, lieber Herr Kamp. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite nochmal guten Tag mittlerweile, nicht mehr guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie da sind und schön, dass es endlich losgeht, weil so 364 Tage warten, das wird irgendwann dann wirklich lang. Und das ganze Team, man merkt das so die letzten Wochen vorher, jetzt muss es dann auch so langsam losgehen. Heute geht's los und deswegen sind wir alle ganz gut zufrieden. In Berlin ist gerade die Zeit der, oder zumindest eines großen Rückblicks, 13,5 Jahre regierender Bürgermeister, da wollen wir uns heute nicht mit beschäftigen, sondern mit einem anderen Rückblick, 90 Jahre IFA. Herr Kamp hat da einige Worte zu gesagt, Sie werden da auch noch viel in den nächsten Tagen zu lesen und sehen, aber wir haben uns, Herr Koslowski, Herr Heidecker und ich, mal hingesetzt und gesagt, wie kann man diese 90 Jahre vielleicht wirklich mal anders zusammenfassen, vielleicht ein wenig prägnanter und ein wenig kürzer. Und unser Ansatz sieht wie folgt aus. So, jetzt schauen wir mal rein. Wir haben gesagt, bevor jetzt die einzelnen Charts durchlaufen, wir wollen 90 Jahre in drei Phasen einteilen und wir wollen zwei wesentliche Entscheidungen, die wir als IFA, als IFA-Team getroffen haben in dieser Zeit, gemeinsam mit der GFU, diese beiden Entscheidungen wollen wir Ihnen nochmal nahebringen. Wir haben diese 90 Jahre eingeteilt in eine erste Phase, die wir mal nennen 1924 bis 1994, 70 Jahre. So in diesen 70 Jahren, vielleicht auch dem Umstand geschuldet, dass wir das alle nicht mehr so ganz bewusst erlebt haben, zumindest die 1924er Veranstaltung nicht. Der Kernpunkt war, es gab zwei wesentliche Geräteinnovationen, das Radio, das Fernsehen und das waren die wesentlichen Produkte in dieser Zeit. Das waren die ersten 70 Jahre. Sie sehen, wie schnell wir da heute durchkommen. Jetzt kommt die zweite Phase. Wir taxieren die mal so ungefähr 1994 bis 2002 oder 1995, 2005. So, in dieser zweiten Phase zog etwas ein in den Markt, was ich nannte PC. Computer gab es schon länger, aber den Personal Computer, das war neu. So, und was brachte der mit sich? Dieser Personal Computer brachte mit sich, dass man erstmalig an den Konsumenten mit dem Computer ranging und dass ein Thema groß wurde, das ich nannte Multimedia zum ersten Mal. So, und ich kann mich daran erinnern, als ich hierher kam und die IFA zum ersten Mal im Jahr 2000, 2001 sah, da war der Riesenkampf unterwegs. Wer gewinnt denn jetzt, IT oder CE? Wer wird das Leitmedium werden? Und da haben wir uns hingesetzt und haben uns überlegt, was bedeutet das denn für das Konzept der IFA, wenn es jetzt diesen Kampf gibt um ja, IT oder CE, wer gewinnt denn da, der Fernseher oder der Computer? Und da haben wir gesagt, es sei nicht vollkommen wurscht, wo sich der Konsument das Bild anschaut, ob auf dem Computer oder auf dem Fernseher. Für uns ist wichtig, dass wir helfen, diese Geräte zum Konsumenten zu bringen. Und damit waren wir beim Handel, damit waren wir bei der Distribution. Und das war die erste große konzeptionelle strategische Entscheidung der IFA, zu sagen, Konzentration auf diesen Handel. Und das hat uns gut getan am Anfang. Und dann kam die dritte Phase und unsere zweite wichtige Entscheidung. In dieser dritten Phase, 2008 bis heute, hieß das große Thema nicht mehr Multimedia, sondern das große Thema war Vernetzung, ermöglicht durch die Digitalisierung. So, und bei dieser Fragestellung, was bedeutet denn die Vernetzung für die IFA? Wie geht das denn weiter in der Kommunikation zwischen CE und IT und weißer Ware, haben wir gesagt, dann beziehen wir doch die ein, die über den gleichen Weg verkauft werden, nämlich die weiße Ware. Sie alle wissen, da können wir uns alle noch dran erinnern, die Integration der weißen Ware. Diese Integration der weißen Ware ergänzt um unsere steten Internationalisierungsbemühungen, die notwendig wurden, um in dieser digitalisierten, internationalen Welt auch mithalten zu können bei der schnelleren technologischen Veränderung in den Märkten. Das war die zweite wichtige Entscheidung. Die erste, Konzentration auf den Handel. Die zweite, Konzentration auf die Integration der weißen Ware und Internationalisierung der gesamten IFA. Und da haben wir zweimal Glück mit gehabt. Das hätte auch fürchterlich in die Hose gehen können. Aber es ist halt eben nicht in die Hose gegangen, sondern es hat wirklich vernünftig funktioniert. Wir haben die drei Herausforderungen in den drei Phasen haben wir bestanden und können deswegen sagen, dass wir die IFA mittlerweile sehr, sehr gut im Markt positioniert haben und dass wir die ganzen 70 Jahre, dieser Smiley gilt nicht der letzten Phase oder unserer genialen Entscheidung, sondern der Smiley gilt dem Umstand, dass diese Produkte, mit denen wir uns beschäftigen dürfen, in all den 70 Jahren nicht ansatzweise an Emotionalität verloren haben. Die begeistern immer noch, egal ob das jetzt der Fernseher war, ob es das Radio war oder ob es jetzt der Soundbar ist oder ob es Wearables sind. Diese Produkte begeistern, das sehen wir auch immer in der Frage, worauf würde der Konsument insgesamt am wenigsten verzichten. Da belegen diese Consumer Electronic und TK und IT und weiße Ware Bereiche immer einen Höchstwert. Und deswegen ist das hier im Moment noch eine gute Veranstaltung. Es war 90 Jahre eine gute Veranstaltung und wir können sagen, die 2014er wird wieder eine sehr gute Veranstaltung und hoffentlich können wir in der Betrachtung zur 100-Jahr-Feier, die ist ja nun auch nicht mehr so weit weg, das sind noch 10 Jahre, dass wir dann bei der 100-Jahr-Feier sagen können, okay, die dritte Phase haben wir gut gemacht, die vierte auch und da haben wir auch wieder eine richtige Entscheidung getroffen. So, daran müssen wir arbeiten, dafür müssen wir wachsam bleiben, aber das Team ist, glaube ich, ziemlich wachsam und der Dr. Pett ist auch ziemlich wachsam, dass das Team wachsam ist. Also, was passiert 2014? Nächster Schritt in der Präsentation hinein. Das sind endlich mal satte Zahlen. Sie erinnern sich an die letzten Jahre, da haben wir immer gesagt, ja, wir würden ja gerne mehr wachsen, aber uns fehlt die Fläche. Jetzt haben wir in diesem Jahr mehr Fläche. Und jetzt kommt auch ein guter Schluck aus der Flasche. Ein guter Punkt, 5.000 mehr Quadratmeter netto. Durch den Citycube natürlich. Wir springen auf 149.500 Quadratmeter, also 150.000 netto Quadratmeter. Das ist schon eine Menge Holz. Das ist ungefähr 21 Mal so viel, wie die erste IFA 1924 hatte. 7.000 Quadratmeter 1924, 150.000 Quadratmeter jetzt. Schauen wir uns an, was das ermöglicht hat. Was das ermöglicht hat, ist der simple Umstand, dass wir jetzt diesen Citycube haben. Wir sitzen hier gerade im Citycube. Sie sind reingekommen, Sie haben es zum ersten Mal erlebt und Sie werden ihn jetzt in der nächsten Woche in voller Bespielung sehen. Es gibt schon viele Veranstaltungen, die hier stattgefunden haben, in erster Linie Kongresse. Die haben unter Beweis gestellt, dass dieses Gebäude unseren Anforderungen, unseren Hoffnungen gerecht wird, dass unsere Kunden, die Kongressveranstalter, bislang sehr, sehr gut mit diesem Gebäude zurechtkommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie auch sehen werden, jetzt in der Vollnutzung als Messe, dass dieses Gebäude über eine hohe Funktionalität verfügt. So, gehen wir mal rein, was diese 5000 Quadratmeter in den Citycube hinein für den Rest der Ausstellungsfläche bedeuten. Da kommen einige große Veränderungen in der Lokalität auf uns zu. Der Citycube wird von Samsung genutzt. Für die Keynote von Samsung, die Opening Keynote und für die Samsung Ausstellungsfläche hier über uns. Der gesamte Citycube, die obere Fläche, wird von Samsung bespielt werden. Das zieht in der Woge einige weitere Veränderungen nach sich. Sony geht in die Halle 20. Beko in die Halle 5.1, Bauknecht in die Halle 7.1, Telekom in die 4.2 und das ist der Eröffnungsredner. Das ist die Opening Keynote, BK Yoon. Man kann sagen, sicherlich einer der zwei wichtigsten Männer der Welt in diesem Bereich. Und wir sind froh, dass wir ihn gewonnen haben. Erstmalig, dass der wirkliche Präsident hier nach Berlin nicht nur kommt und nicht nur hier ist, sondern sich auch hier mit einer Keynote präsentiert. Die Keynote ist die einzige Keynote, die nicht in diesem Raum stattfinden wird, sondern 50 Meter weiter links wird die Samsung Keynote stattfinden, 5. September, 10.30 Uhr. Da wird, glaube ich, viel passieren. Und die Erwartungshaltung ist hoch, auch hinsichtlich der Präsentation und Ankündigung und erstmaligen Vorstellung von Neuheiten und Weltneuheiten. Die anderen Keynotes, nicht nur der Chef von Arçelik, sondern der Chef der Holding, zu der Arçelik gehört, Arçelik ist ein Riesenunternehmen. Diejenigen von Ihnen, die es noch nicht kennen, sei gesagt, Grundig und Beko gehört dazu, in 130 Ländern aktiv. Intel, der Vice President ist da, spricht über die Frage, wie die neuen Gerätegenerationen aussehen. Die basieren auf der neuen Chip-Technologie. Und wir haben die beiden, nein, nicht die beiden, sondern erstmal noch einen Einzelkämpfer, einen der beiden Gründer von Nest, der darüber spricht, wie das Zuhause intelligent verbunden werden kann. Und wir haben die beiden Sennheiser-Brüder hier, die die 75-jährige Firmengeschichte hier nochmal auch darstellen werden, als das, was sie ist, nämlich eine große Erfolgsgeschichte. So, jetzt der nächste Schritt, das nächste Segment, die ganzen Konferenzen und Veranstaltungen, die wir auf dem Gelände hier haben, die alle hier im CityCube stattfinden werden. Fangen wir an mit der GfK. Das ist unser Klassiker, 4. September, der im Marshallhaus, nicht im CityCube. Sie kennen das Veranstaltungsformat, deswegen möchte ich mich kurz halten. Die große Veranstaltung für die Trends in der Branche. Dann geht es weiter mit den International Keynotes, über die wir gerade gesprochen haben. Die TechWatch-Bereich, den Sie auch alle seit langer Zeit kennen, diesmalig aber erstmalig mit den Startup Days at IFA. TEDx Berlin, wenn es ein Innovationsformat gibt, dann die TEDx, auch wiederum hier. IEEE, das ist für die Fachleute. 4K, was kommt dann? Wearable Technology, Herr Kamp hat darüber gesprochen. Display Search, auch das alte, große, bekannte Thema, aufgrund der Zeit nicht weiter darauf eingegangen. Und Herr Kamp hat das auch schon angesprochen, unseren IFA Summit. Da wollen wir wirklich die Vordenker, die Top-Manager, die Top-Entscheider zusammenbringen, um über die aktuellen Themen der Branche in einem sehr, sehr interessanten und ich glaube auch ganz neuen und spritzigen und kurzweiligen Format tatsächlich zu berichten. Herr Tüxen hat hinsichtlich des Entertainment-Programmes seine persönliche Präferenz sehr zum Ausdruck gebracht, auf wen er sich da freut. Am allermeisten, es gibt noch wesentlich mehr. Wer hier kommen wird, das sind so viele, dass es auch in diesem Jahr wieder ein Riesenprogrammheft gibt, mit zusammen TV Spielfilm Extra, wo das gesamte, da Herr Tüxen, falls Sie sich nicht mehr erinnern, na, da waren die verschiedenen, also das sind die Bereiche, auf die Sie sich besonders freuen. Auch da möchte ich jetzt nur relativ kurz drauf eingehen. Sommergarten ebenfalls, von Herrn Tüxen schon angesprochen. Das ist in der Tat etwas, was von der Stimmung her, wer es noch nicht erlebt hat, und vielleicht sind ja einige von Ihnen, die noch nicht dabei waren, schauen sich das wirklich mal an. Wir haben gleich noch eine kleine Probe dafür da. Ausverkauft ist leider schon die neuen Deutschpoeten. Für die beiden anderen soll es noch ein paar Tickets geben. Und das Ganze sieht dann ungefähr so aus.
Das ist Fritz, das ist der IFA Sommergarten. Hier sind für euch Matze.
Viel Spaß!
So schaut's aus und so schaut's hoffentlich nächste Woche auch wieder aus, wenn das Wetter mitspielt. Jetzt kommt wirklich nochmal ein interessantes Thema, unsere Führung. Das ist an Bedeutung gar nicht klein genug oder gar nicht groß genug zu machen. Diese Führungen sind wichtig, weil wir in den verschiedenen Bereichen, nämlich nicht nur für die Fachbesucher, sondern auch für das Publikum und auch für die hörgeschädigten Menschen unter uns und die sehgeschädigten Menschen unter uns, da fließt sehr, sehr viel Herzblut rein. Da haben wir ein, zwei Mitarbeiterinnen, die sich da sehr intensiv das ganze Jahr drum kümmern. Und wenn Sie dem ein wenig Ihrer Aufmerksamkeit und auch Ihrer dann weiter Berichterstattung schenken können, werden wir Ihnen sehr verbunden, auch die Menschen IFA 60+. Diese speziellen Führungen, die sind uns wichtig und das machen wir auch weniger jetzt, um damit viel Geld zu verdienen, sondern einfach, um das tolle Produkt möglichst vielen Menschen so nahe zu bringen, dass sie es auch richtig genießen können. Wir haben eine Neuigkeit neben der iZone, wir haben die Fitness and Activity Area. Da geht es im Wesentlichen auch um diese Präsentation der jetzt schon mehrfach genannten Wearables. Und wir haben die Young IFA und Schule at IFA, das sind zwei bekannte Formate, die Sie mittlerweile ja schon kennen. Der Lernparcours ist auch nochmal, jetzt bin ich ein bisschen bei Schülerinnen, Jugendbereich IFA, das war Schule at IFA. Das letzte Chart ist dieses hier. Wir stellen uns jedes Jahr wieder die Frage, erhöhen wir die Preise oder nicht? Dieses Jahr haben wir mal einmal wieder gesagt, nein, weil das ist mittlerweile so, dass wir das Gefühl haben, dass wir da im Moment in einem richtigen Preisgefüge sind, und das muss man auch mal ein, zwei Jahre so lassen dürfen, wie es ist. Was Neues ist, dass wir ein 3-für-2-Ticket anbieten, 3 Erwachsene für 25 Euro, Vorverkauf bis 4. September. Das ist, glaube ich, ein gutes Angebot. Und auch da werden wir Ihnen verbunden, wenn Sie das so weiterreichen dürfen. Das war es von meiner Seite. Jetzt machen wir Fragen und Antworten. Ich darf die beiden Herren auf die Bühne bitten. Denke ich, dass es so weitergeht, und freue mich, dass es dann nächste Woche richtig, richtig losgeht. Danke sehr.
Herzlichen Dank. Ja, den Herrn Kamp bitten wir auf die Bühne, und dann dürfen wir auch noch den IFA-Chef, IFA-Direktor Jens Heitecker zusätzlich auf die Bühne bitten. Jetzt geht es um Ihre Fragen. Das ist ein tolles Programm. Sensationell, kann man natürlich gar nicht alles wahrnehmen. Und der Herr Dr. Göke hat es geschafft, von 90 Jahren IFA-Geschichte 70 Jahre in unter 40 Sekunden zu packen. Auch das eine Kunst, aber bei dem Programm sicherlich verständlich. Ja, wenn Sie jetzt die Chance nutzen wollen, tun Sie es jetzt, denn diese geballte Kompetenz werden Sie auf der IFA so zusammen einfach nicht finden, weil es zu viele Termine sind. Sie haben ja gesehen, was da los ist. Und da werden Sie diese drei Herren in dieser Formation zumindest nicht für ausführliche Fragen und Antworten zur Verfügung haben. Das ist einfach so, es ist einfach zu viel los. Letztes Jahr, ich glaube, Sie sind ein bisschen näher gerückt, letztes Jahr hier im Citycube. Letztes Jahr war es ein bisschen weiter weg. Ich sehe Sie jedenfalls besser. Letztes Jahr habe ich einen Kollegen, den Rainer Bücken, nämlich nicht erkannt, habe gesehen, da bewegt sich irgendwas, und habe einfach nur gesagt, ja bitte, sorry dafür, aber heute sehe ich euch besser, werde auch nicht ganz so geblendet. Wenn alle Fragen sind zu den Zahlen, zum deutschen Markt, zur Branche, zur IFA, zu den Tickets, zur Veranstaltung, zu den Ansprachen, den CEOs, jetzt ist die Chance, hier diese Fragen loszuwerden, und wir freuen uns über ein kurzes Handzeichen. Es gibt Mikrofone, die werden Ihnen gebracht, und wenn Sie kurz sagen, für welches Medium Sie hier sind, dann wissen wir auch alle Bescheid. Wenn Sie Fragen haben, es war viel, aber es war beileibe nicht alles, oder? Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Dann geht's schon los. Haben wir Mikrofone? Haben wir hier im Saal? Hier vorne, zweite Reihe, hinter Miss IFA können wir auch nochmal begrüßen. Hallo, herzlich willkommen.
Guten Tag, Andreas Müller, CE-Markt. Hab zwei Fragen. Und zwar, gibt es noch Überhänge bei Nachfragen nach Fläche? Jetzt durch die Eröffnung und Citycube. Zweite Frage, mit welcher Entwicklung der Relation Fach-Privatbesucher rechnen Sie? Danke.
Ja, okay. Wir haben immer noch mehr Nachfrage bei einigen Ausstellern, als wir bedienen können. Aber wir haben da eine ganze Menge dieses Staus abbauen können. Und ich glaube, im Moment sind mehr oder weniger alle Aussteller, die sich wirklich um die IFA intensiv bemühen, auf dem Gelände. Aber wir können eben nicht jedem seine Standform, seine Standgröße geben, wie er sich es vielleicht wünschen würde. Fachbesucher-Privatbesucher-Relation erwarten wir, bleibt ähnlich, mit der Hoffnung, dass wir sowohl bei den Fachbesuchern wie bei den Privatbesuchern zulegen können. Das heißt, wir haben ungefähr 145.000 Fachbesucher, ungefähr 100.000 knapp Privatbesucher. Privatbesucher ist immer ein bisschen vom Wetter abhängig, von Ferien, was auch immer. Aber in der Region wollen wir auch ungefähr bleiben. Die Erwartung haben wir, und die Vorverkaufszahlen sprechen genau für diese Entwicklung.
Also insgesamt knapp 250.000 Besucher, habe ich richtig gerechnet?
Gratulation.
6 Tagen, kriegen wir noch hin hier. Gibt es weitere Fragen? Also Fachbesucherverhältnis zu meinen Besuchern. Hier hinten, ja bitte.
Ja, vielen Dank, Tim Steinau, mein Name. Eine Frage an Herrn Kamp. Sie hatten vorhin bei den Marktdaten erwähnt, neben PC, Tablet und so weiter, auch die Kategorie Audio-Streaming. Sind da auch die klassischen Radiogeräte mit enthalten oder gibt es da nochmal separate Zahlen, analoge und digitale Radiogeräte? Vielen Dank.
Also alles ist enthalten, was also Streaming ermöglicht, von Docking Stations letztendlich angefangen bis hin zu Bluetooth, also Lautsprechern. Und ich müsste jetzt schauen, ich habe eine ganze Menge Zahlen im Kopf, aber nicht jede im Detail, um sie Ihnen also dann also aufzusplitten, kann ich aber gerne nachliefern.
Okay, das ist, glaube ich, auch dann ein bisschen schwierig manchmal mit der Unterteilung, was ist Streaming, was ist Audiogerät, Soundbar, aber die Zahlen wird es sicherlich nochmal geben. Aber
Grundkategorie Streaming-Funktion muss gegeben sein, sonst heißt es nicht so.
Weitere Fragen vielleicht zu den Veranstaltungen selber, zu den Tickets, zum CityCube? Alle gut informiert. Ich kann auch eins noch sagen, auch zum Programm übrigens. Das können Sie auch während der IFA natürlich immer nachgucken. Wer kommt wann, wo, was ist heute los? Unter ifa-berlin.de wird ständig aktualisiert oder eben international ifa-berlin.com. Dort finden Sie immer die aktuellsten Informationen. Das kann ich noch nachtragen, das habe ich vorhin nicht gesagt. Bitte, Herr Heitiger, aber das sagen Sie doch.
Ich habe das Mikro, doch. Und natürlich haben wir eine IFA-App, wo wir tagesaktuell die Events, was auf dem Gelände los ist, für Fachbesucher, Privatbesucher, Journalisten, Medien immer wieder aktualisieren.
Einmal, Lorenz, bitteschön.
Ja, guten Morgen, Markus, die Herren. Ich hätte auch noch eine Frage zu einer Zahl, die Sie hoffentlich aber konkret beantworten können. Zum Bereich Tablets, da geistern ja diverse Zahlen in den Medien herum. Haben Sie konkrete, absolute Zahlen, wie der Ist-Stand ist, welche Prognose für die nächsten Monate abgegeben werden? Das wäre vielleicht mal ganz hilfreich.
Gut, die Zahl, die wir veröffentlicht haben mit der Prognose von 7,1 Millionen, ist das, was also den Konsumerbereich betrifft. Natürlich wird das eine oder andere Tablet, neben dem also, was Privatnutzen betrifft, auch geschäftlich genutzt. Würde ich sagen, hier Dr. Gülke nutzt, denke ich, sein Tablet auch privat. Aber das ist die Definition, auf das sich also die Marktforscher plus die GfK letztendlich verständigt haben. Die Tablets, die nur im B2B-Bereich zum Tragen kommen, sind hier letztendlich nicht mitgenommen. Und ich glaube, man soll es jetzt sagen, die Expertise von GfK, da gibt es nichts Besseres, was Handelserhebung betrifft. Nicht nur, weil Herr Beune hier ist, sage ich das. Plus die gesamten Experten, die sich mit Marktforschung in den Industrieunternehmen treffen, haben sehr wohl gesagt, was ist ihre Einschätzung? Und das ist der größte gemeinsame Nenner, der dann auf diese Steigerung von 27,7% rausgekommen ist mit den 7,1 Millionen Stück. Und die Prognose für die Zukunft ist auch eine gute. Das heißt, nächstes Jahr ist eine Einschätzung 7,7 bis 7,8 Millionen Tablets. Damit beantwortet oder sonst wollen wir es nochmal bilateral machen und Herrn Beune dazu, Herrn Rock.
Möchten Sie was ergänzen?
Ja, hallo, ich habe eine Frage, Klaus Lauer von Reuters. Können Sie vielleicht nochmal sagen, was Sie für eine Einschätzung haben, was die Zahl der Aussteller angeht, auch wenn vielleicht ganz konkret erst in der nächsten Woche, aber Sie haben ja jetzt sicherlich schon mal so eine Vorabzahl oder so eine Daumenpeilung.
Ja, es spricht einiges dafür, wenn wir eine größere Fläche haben, dass wir auch bei den Ausstellerzahlen zulegen werden. Aber das werden wir erst konkret nächste Woche, wenn wirklich alle Anmeldungen auch der Kleinaussteller abgeschlossen sind, dann auch veröffentlichen können.
Rainer Bücken. Ja, du, Mikrofon.
Danke. Herr Heitecker, die Hörgeräteindustrie ist ja auch wieder vertreten und das bringt mich zu der Frage, wie ist denn überhaupt die Entwicklung bei den Ausstellern im Bereich Medizintechnik?
Das ist eine spannende Frage, zumal wir als Messe Berlin auch eine Messe haben, die sich mit der Medizintechnik und IT beschäftigt, die CONHIT, die sich aber nur an die Fachleute wendet. Sowohl als auch, also wo bestimmte Geräte zugeordnet werden, ob das im Konsumerbereich oder in der Medizintechnik direkt zugeordnet wird, ist halt nicht ganz so einfach zu beantworten. Es kommt halt dann drauf an, wer es nutzt, ob man es in den Krankenhäusern, ob es in den Arztpraxen nutzt oder ob dann es im freien, in der freien Verfügung des Konsumenten nutzt. Wir sehen schon über die letzten Jahre, dass im weitestgehend medizinischen Bereich der Kleingeräte bei der weißen Ware natürlich viel mehr Produkte aufgekommen sind, vorgestellt worden sind, die der Markt auch sehr gut angenommen hat. Da haben wir gerade bei Kleingeräten, bei den Herstellern der weißen Ware eine sehr große Dynamik in der Produktinnovation festgestellt. Dieses Jahr kommen dazu, Herr Kamp sprach es an, die Wearables, die mehr oder weniger Fitness, Medizin, wie auch immer darstellen. Wir sprechen immer über konvergente Produkte, konvergente Anwendungen. Am Ende ist die Frage, was ist eine Smartwatch ist oder ein Fitnessband? Ist es Sport? Ist es Healthcare? Ist es zur Kontrolle des Blutdrucks bei Hochdruckpatienten und Ähnlichem? Selbst beim Hörgerät sehen wir es mittlerweile, wenn das Hörgerät direkt an das Telefon angeschlossen wird, sodass nicht mehr das Telefon laut gestellt wird und das Hörgerät erstmal beim Telefon die Stimme abnimmt, sondern direkt aus dem Telefon in das Hörgerät die Stimme geht oder vom Fernseher aus direkt auch in das Hörgerät hineingeht. Das sind alles Anwendungen, die nicht mehr ganz so klar zuordnenbar sind am Ende des Tages. Aber es wird deutlich sichtbar, dass es sehr produktive, sehr innovative Anwendungen hier gibt.
Herr Kamp?
Herr Bücken, ich würde es dahingehend noch ergänzen, alles was den Bereich Health und Wellbeing betrifft, was über den Handel an den Endkonsumenten verkauft werden kann, einerseits ohne Rezept und auf der anderen Seite im Thema Heimvernetzung natürlich, welchen Einfluss kann es nehmen, dass ich also vitale Daten des Körpers also auch über die Heimvernetzung mit dem Arzt kommunizieren kann. Diese Anwendung ja, aber sonst insbesondere in Richtung Endkonsumenten gerichtet, was er also auch direkt im Outlet kaufen kann.
Frage beantwortet. Also ich glaube, die Konvergenz ist es und gibt ein paar Produkte, die stehen halt dazwischen und das wird sich immer weiter vermischen. Ne? Das ist genau das. Habe ich hier eben eine Handbewegung gesehen oder habe ich das aus dem Augenwinkel falsch wahrgenommen? Hier keine Fragen. Hier hinten, bitteschön.
Jörg Wagner, RBB Medienmagazin. 1924, glaube ich, gab es ja diesen Spruch vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Wird man sowas hier auch irgendwie dokumentiert bekommen, diese Entwicklung? Oder war das jetzt nur für uns zur Einstimmung, dass man die 90 irgendwie fühlt und auch den Fortschritt spürt? Also gibt es alte Geräte, gibt es Erinnerungen an diese Zeit? Lassen Sie Herr Albert Einstein nochmal sagen, die Techniker sind es ja, die wahre Demokratie erst möglich machen. Gibt es irgendwie so ein kleines Feeling, 90 Jahre Funkausstellung?
Das ist ein Slogan, den wir samstagsabends auch manchmal hören, noch in Ihrer Sendung. Ne?
Ja, wir freuen uns sehr, dass bei Ihnen so gut ankommt, 90 Jahre. Wir haben das gar nicht so groß aufgehängt, wie Sie gemerkt haben in der Kommunikation bisher und werden es auch nicht absolut in den Mittelpunkt stellen. Wir haben die 50. IFA sehr groß gefeiert. Wir freuen uns auf die 100. auf 100 Jahre IFA in 10 Jahren. Die 90 Jahre sind ein schöner Moment, um mal einen Rückblick zu machen, sind ein schöner Moment, um auch das ein oder andere mal neu einzuordnen, mal nachzudenken wieder. Aber das zelebrieren wir nicht als den Event, den wir jetzt mit einer großen Torte begehen müssen.
Vielleicht auch noch zur Ergänzung. Herr Heidegger hat gesagt, wie ist der Platz? Wer konnte zufriedengestellt werden? Und auf der anderen Seite, das Deutsche Rundfunkmuseum ist, glaube ich, in Fürth. Und das hier rüberzubringen, ist auch nicht so leicht mit den Exponaten. Deswegen also nur in ein paar Worten.
Und dennoch sind 90 Jahre ein schöner Punkt, wo man sich gerne an gewisse Messen erinnert auch. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, soll jeder hier wirklich drangekommen sein. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit, eventuell für Einzelinterviews, wenn Sie das möchten. Und ansonsten gibt es draußen, wie immer nach der Pressekonferenz, der Auftaktpressekonferenz, eine Kleinigkeit zu essen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank an die Herren auf der Bühne für die Informationen. Und dann wünschen wir uns alle einen guten Start in die IFA nächste Woche. Ab Mittwoch für die Journalisten geht's los. Vielen Dank. Schönen Tag.